Sie sehen nicht online, das heißt Radio online. Sie sehen, dass wir auch unterwegs sind. Ich hoffe, wir sind gut jetzt zu sehen. Das heißt, also, herzlich willkommen in unserem Studio. Das heißt, wir sind on air, Radio mit Bild vom BMVZ. Wir machen heute also keinen Podcast, wie man so schön sagt, und auch keine Konferenz, die ja eigentlich mit Präsenz geplant war, sondern wir sind einfach in unserem Raum Schumann und hoffen, dass wir heute eine gute Veranstaltung, die wir angekündigt haben, mit allen Themen hinkriegen. Das heißt, wir als Begrüßungsteam, die uns noch nicht kennen, sind ich bin Angelika Niemir, Leiterin der Geschäftsstelle des BMVZ, und neben mir zum Radio machen sitzt.
Genau, ich bin die Verena Simon, bin im Vorstand vom BMVZ, mache mit Herrn Kleinertz und Herrn Felling den geschäftsführenden Vorstand, bin auch noch Finanzvorständin, und in meinem anderen Leben, neben dem BMVZ, bin ich Geschäftsführerin vom ambulanten Gesundheitszentrum der Charité und noch eine Mama von einem kleinen Wirbelwind.
Sehen Sie, da kann ich gar nicht mithalten. Das ist eben auch, das passt wunderbar. Ich hoffe, Sie sehen, wir sind ja auch geschützt, wenn wir hier ohne einen Mundschutz arbeiten, den wir natürlich immer dabei haben. Sobald wir uns bewegen, haben wir uns ordnungsgemäß an die Vorgaben des Corona-Hintergrundes gehalten. Ganz kurz, bevor ich weitergehe, herzlich willkommen auch an den Vorstand im Hintergrund, möchte ich gerne dem Robert das Wort geben, der noch einige kleine Details zur Technik sagen wird.
Ich melde mich quasi aus dem Hintergrund. Ich hoffe, ich bin auch gut zu verstehen. Werde hier die Technik im Hintergrund betreuen. Wenn Sie Fragen haben, nutzen Sie gerne das Fragenfeld. Ansonsten zu kleinen Technikhinweisen, wenn wir nicht gut zu verstehen sind, manchmal liegt es auch an den Lautsprecherausgängen der Monitore, nutzen Sie gerne quasi Boxen oder ein kleines Headset, dann ist man automatisch ein wenig besser zu verstehen. Das haben quasi unsere Tests gezeigt. Ansonsten, wie gesagt, gerne das Fragenfenster für explizite Fragen nutzen. Ansonsten haben wir im Nachgang ja noch die Möglichkeit für den Talk. Gib zurück an Angelika.
Wunderbar. Ich hoffe, es war alles verständlich. Wie gesagt, Sie können gerne immer den Robert anschreiben, wenn es irgendein Problem gibt und eine Fragestellung, die er dann im Hintergrund löst. Wie es so schön heißt, ist der Plan gelungen. Es gibt auch immer wieder Änderungen. Deswegen haben wir heute einen Mann ersetzt, der eigentlich als Moderator gedacht war. Das war der Herr Dr. Janssen, der auch angekündigt war, den viele von den Präsenzkonferenzen unserer Praktikerkonferenzen kennen. Er kann leider wirklich nicht sprechen. Deswegen kann er heute nicht hier sein mit dem gebrochenen Bein. Der gekommen sollte er uns hören und dabei sein, dann ganz viele Grüße und gute Genesung, wie man so sagt. Denn wir sind live, Entschuldigung, wenn ich manchmal dann ins Stottern komme. Aber wir haben uns vorgenommen, heute etwas anderes zu machen, als es eigentlich für den 11. geplant war. Das heißt, in Präsenz oder Hybrid wollten wir ja gern Ihnen die Möglichkeit geben, sich auch unmittelbar an einem Stehtisch auszutauschen. Das ist uns nicht gelungen, aber wir haben mit dem Vorstand gemeinsam beschlossen, dass wir sie nicht alleine lassen, bevor das Jahr zu Ende geht. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen Gespräche mit Bild. Das heißt, wir werden alle Gespräche, die heute über den Tag stattfinden, werden live stattfinden. So wie wir können wir uns anschauen, wir können interagieren, werden aber auch von Ihnen von außen gesteuert, wenn Sie Fragen dazu haben. Es gibt zum einen die Thematik der großen Politik, die nach unserer kurzen Begrüßung jetzt kommen wird. Dann wird es die Thematik der Digitalisierung noch einmal im Gespräch geben und auch das MVZ als Objekt der Gesetzgebung. Dazwischen um 10.45 Uhr wird auch nochmal der Vorstand sprechen. Ich würde gern ganz unverfroren an Frau Simon eine Frage stellen. Das heißt, der Vorstand ist ja mit uns jetzt hier und ich habe die Frage, gab es Situationen, in denen Sie es bereut haben, letztes Jahr kandidiert zu haben, Frau Simon?
Okay, dann ich bin mal ehrlich und gebe zu, dass natürlich gerade in dem Corona-Jahr manchmal ich die Situation hatte, keiner Sache gerecht zu werden, also weder meiner Arbeit noch meiner Familie noch meinem Freundeskreis. Und natürlich fragt man sich dann, warum mache ich noch zusätzlich hier die Arbeit? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Ich mache es ja auch schon in der zweiten Runde, daher wusste ich ja, was auf mich zukommt. Das macht einfach wahnsinnig viel Spaß.
Yeah.
Man kann hier ganz schön und unkompliziert einfach Sachen bewegen, was die Geschäftsstelle hier macht. Und das ist einfach toll. Nochmal auch ein großes Dankeschön von mir an Sie alle. Und auch mit dem neuen Vorstand jetzt freue ich mich total, dass der anders ist als der davor. Also wir haben jetzt endlich auch mehr Frauen drin, was mich natürlich freut. Und wir haben, finde ich, eine schöne Mischung. Also wir haben das klassische Vertragssatz-MVZ, Krankenhaus-Uni und auch größere Einrichtungen. Und das finde ich eine schöne Mischung. Und in der Arbeit macht es einfach auch Spaß, auch mal von anderen Sachen dann einfach das Feedback zu bekommen.
Wollten Sie Ihre Kollegen im Vorstand jetzt noch mal ansprechen, die jetzt hier mit dabei sind, zur Begrüßung?
Bei uns ja auch online dabei. Und genau die Frage, die ich jetzt hatte, würde ich gerne an unsere neuen beiden Damen weitergeben, also an Frau Mallingbott und Frau Stauch-Eckmann. Wie ist es denn bei Ihnen? Haben Sie schon bereut, dass Sie mitmachen bei uns?
Hallo. Ja, hallo, guten Morgen. Also ich habe es direkt bereut in der Sekunde, wo es hieß, die Stimmen sind jetzt ausgezählt und werden jetzt an die Wand geworfen. Da habe ich mir gedacht, oh Gott, das wird jetzt eine ganz dunkle Stunde im Leben der Anke M. Punkt. Aber zum Glück kam es ja dann anders. Ansonsten habe ich es nicht bereut. Auch nicht zu Corona-Zeiten.
Das freut mich. Wie sieht es bei Ihnen aus? Ich hoffe, ich bin zu hören. Ich habe es nicht bereut. Ein bisschen schwierig. Also ich fand es besonders befruchtend, dass wir ja wirklich von der Eifel über Schleswig-Holstein bis zum Chiemsee zu dir, Anke, runter uns gegenseitig befruchten beziehungsweise die Erfahrungen austauschen und das dann auch für den BMVZ gewinnbringend einbringen. Also ich finde, das ist eine persönliche Bereicherung und ich hoffe auch eine fachliche für alle.
Schön, das freut mich.
Das klingt perfekt.
Genau. Und jetzt mal noch zu unseren Herren, also Herr Dietrich, Herr Landers und Herrn Hirnstein. Wie haben Sie denn jetzt das letzte Jahr empfunden als neue Mitglieder im Vorstand? Herr Landers.
Hallo.
Jetzt sind Sie gefragt.
Echt?
Herr Landers, ich höre Sie leider nicht. Bei Ihnen ist der Ton weg.
So, jetzt hoffentlich hören jetzt mich alle. Das ist so der Charme, das ist so der Charme der Übertragung, nicht? Also wir haben, was wir alles im letzten Jahr gelernt haben. Wir sind im Prinzip ins 21. Jahrhundert rein katapultiert worden. Was wir für Möglichkeiten online mit der Technik haben, ist ganz, ganz toll. Bereut auf Ihre Frage habe ich es nicht. Ich war sehr aufgeregt, als ich dann auch gewählt worden bin, was kommt auf mich zu. Bin auch sehr dankbar, was man alles gelernt hat, gerade im Zusammenspiel. Ich habe eine vertragsärztliche MVZ, bin da auch Leiter, auch mit den Kollegen von den großen MVZs, von anderen Strukturen, wie viel auch noch undefiniert ist, wie viel man da aber auch bewegen kann. Das ist eine große Erfahrung. Das Einzige, was mich traurig stimmt, ich denke, wir haben als Vorstand auch sehr viel online miteinander debattieren können, vielleicht sogar fokussierter, als wir das gemacht hätten, wenn wir vor Ort waren. Trotzdem freue ich mich wieder drauf, alle die Kolleginnen und Kollegen vom Vorstand und von der Geschäftsführung auch mal wieder live in Berlin oder sonst woanders zu treffen.
Ja, so geht es uns ja
allen. Ich glaube, es geht allen so. Herr Hirnstein?
Bereut habe ich es tatsächlich nie. Ich hatte die Hoffnung und die Erwartung, die hat sich Gott sei Dank auch erfüllt, nämlich die Zusammenarbeit im Vorstand, dass es tatsächlich gar nicht darum geht, die Gründe zu sichern oder sonstiges, sondern tatsächlich immer um das Ringen, um die beste Möglichkeit, um die Ideen, die wir einfach haben, das Ganze auszuprobieren, auch mit dem ich angetreten bin, so ein Stückchen nahbarer zu machen für unsere Mitglieder. Das hat extrem geklappt. Und ich muss sagen, so als Schleswig-Holsteiner im hohen Norden, im kleinen Haus, Vertragsarzt-MVZ, auch mal mit den Großen zu sprechen und zu merken, so wow, was geht da? Ein bisschen neidisch ab und zu, ein bisschen dankbar ab und zu, auch das gehört dazu. Also es ist ein bunter Mix und hat mir jede Menge gebracht und ich glaube, das kann man sehr gut für den BMVZ wieder reinbringen. Das Dankeschön an die Geschäftsstelle muss ich aber unbedingt nochmal betonen. Es ist ein hervorragender Job, ein Riesenfundus an Wissen, den ihr vorhaltet. Und ich kann auch jedes Mitglied wirklich nur nochmal bitten, für Fragen, für Ideen, für Vernetzung einfach bei Frau Nehmier anrufen, bei Frau Müller anrufen. Was man da erfährt und Hilfestellung kriegt, ist wirklich fantastisch. Herzlichen Dank.
Schön. Und nun Herr Dietrich.
Ja, von mir schönen guten Morgen in die Runde aus Ösen, ein bisschen südlicher, aber auch aus dem hohen Norden. Ich habe es tatsächlich auch kein Stück bereut, also keine Sekunde. Und ich war auch tatsächlich in dem Moment, wo ich mitkriegte, oh, du bist gewählt, sehr erstaunt, muss ich sagen. Ich hatte damit damals nicht gerechnet und bin umso erfreuter jetzt nach dem ersten Jahr im Vorstand, dass wir tatsächlich Dinge bewegen können und dass wir mit einer Wahnsinnsunterstützung, möchte ich auch nochmal unterstreichen, aus der Geschäftsstelle, tatsächlich gute Diskussionen und gute Ideen finden, die dann auch sicher in Politik und in Gesetzen dann ja auch wiederfinden wird, hoffentlich. Das ist meine große Motivation, das hatte ich damals bei meiner Vorstellung betont, dass ich denke, wenn man schimpft, muss man auch unterstützen, Steine aus dem Weg zu räumen. Und ich habe so das Gefühl, dass wir zumindest ein paar Kieselsteine dabei sind, aus dem Weg zu räumen. Und es macht mir großen Spaß in der Runde. Wir haben eine schöne Vernetzung auch im Team, was mir persönlich und für mein MVZ schon eine Menge gebracht hat. Insofern Daumen hoch in unserer neuen viralen Zeit, ist ja das sozusagen die neue Geste statt Nicken. Insofern Daumen hoch und vielen Dank auch für die Organisation heute hier. Tolles Setting.
Dankeschön. Ich muss ein bisschen Gas geben, weil die Organisation schlägt im Hintergrund, läuft die Zeit. Ich stelle jetzt mal eine Frage an die in Anführungsstrichen hoffnungsvoll Altgedienten, an Herrn Kleinertz und an Herrn Blondin. Das heißt, mehrere Legislaturperioden der Vorstände schon mitgemacht. Was hat sich verändert über die Jahre? Das wäre eine Frage, die ich gerne an Sie beide stellen würde.
Ja. Hallo zusammen, ich hoffe, ich werde gehört. Ja. Und super, danke. Ich habe auch, was hat sich geändert? Ich glaube, das, was die Kollegen vorhin gesagt haben, das hat sich nicht geändert. Es gab immer Spaß. Die Geschäftsstelle ist wie immer bombastisch. Und natürlich haben sich durch die Vorstände andere Personen, haben sich andere Schwerpunkte ergeben. Ich bin jetzt schon 100 Jahre dabei. Aber das Kernthema ist geblieben. Man hat sich immer darum gekümmert, dass man die Angelegenheiten des BMVZ weiter nach vorne bringt. Die MVZ sind ja teilweise benachteiligt gewesen. Das ist ganz viel in der Richtung geschehen. Man hat auch geplante Benachteiligungen beseitigen können. Also wir sind relativ erfolgreich. Und das hat alle Vorstände geeint im Laufe der Zeit, dass es jetzt nicht die Einzelinteressen waren, sondern immer auch der BMVZ und die Interessen des BMVZ im Vordergrund standen, neben dem Spaß. Und das war eigentlich das, was ich, es hat sich zwar die Personengruppe, die Personenzusammensetzung geändert, aber das Kernthema nicht. Und ich habe es schon immer gesagt, auch bei den Wahlen, hat mir immer Spaß gemacht. Und deswegen war ich auch dabei.
Herr Blondin?
Ja, guten Morgen erstmal alle zusammen. Ich bin ja schon, da habe ich mit Schrecken in der Vorbereitung festgestellt, auch schon fast ein Dinosaurier im Vorstand des BMVZ. Man merkt es auch, glaube ich, so ein bisschen an meinen grauen Haaren. Das allerdings liegt nicht an den Kolleginnen im Vorstand oder an der Geschäftsstelle, sondern man wird einfach älter. Aus meiner Sicht, ich habe ja nun die dritte Legislatur, die ich mitarbeiten darf im Vorstand, ist, glaube ich, nicht nur Corona-bedingt, sondern einfach auch in der Zusammensetzung des Vorstandes, wie wir den jetzt haben. Ich glaube, wir haben eine wirklich breite Vertretung aller Trägergruppen, sei es Ärzte, sei es Krankenhäuser oder sonstige Trägergruppen im Vorstand. Und mein Eindruck ist schon, dass sich dadurch die Diskussionen wirklich tiefer gestalten, ich will nicht sagen konfliktbeladener, aber doch offener, nicht wahr? Wir diskutieren wirklich viele Themen sehr offen, gerade auch im Hinblick auf die politischen Dimensionen, die ja für medizinische Versorgungszentren immer wieder kritisch sind. Und insofern würde ich sagen, von über die Jahre hinaus, mein Eindruck, ist der Verband insgesamt schon sehr viel professioneller geworden. Und das macht, glaube ich, auch am Ende den Erfolg aus, den wir haben, sowohl politisch als auch in anderen Fragen. Und das ist schon eine sehr gute Entwicklung aus meiner Sicht, die der Verband insgesamt nimmt.
Wunderbar. Dankeschön für die Statement. Herr Dr. Felling, ich weiß, in Anführungsstrichen, Sie sind jetzt als letztes im Bild erschienen. Sie sind aber der Vorstandsvorsitzende. Und ich würde aus Gründen der Zeit und unseres Programmes sagen, wir haben Sie dann noch fest eine halbe Stunde ab 10.45 Uhr. Und ich nehme Ihnen sozusagen das Wort jetzt weg, damit wir im Programm weiterkommen. Mit rein, was haben Sie denn mit dem BMVZ als Verband im Jahr 2021 vor? Das ist ein Auftrag und wir sehen uns 10.45 Uhr, Herr Felling. Sie müssen, wenn Sie sprechen, Ihr Mikrofon laut machen.
Ich versuche es. Guten Morgen zusammen. Ich möchte 2021 geimpft ohne Maske in Urlaub fahren können. Gerne auch mit dem BMVZ.
Also herzlichen Dank an die Vorstände zu sehen. Im TV sind 8 und einen live hier um die Ecke. Einen schönen Tag Ihnen allen. So, ich werde jetzt Corona-bedingt hier ein Stück weiter rücken. Das heißt, die Mikrofone bleiben an. Wir gehen jetzt weiter im Programm in die Politik. Die Politik heißt, das wird unsere Geschäftsführerin Frau Susanne Müller machen. Und in Begleitung einer Person, das ist Nils. Er ist der Geschäftsführer der kommunalen Krankenhäuser und hat sich bereit erklärt, das wunderbare Gespräch zu führen. Ich würde jetzt mal hier den Weg weiter. Ich hoffe, Sie hören mich jetzt. Ja, und dann weiter. Das heißt, ich übergebe das Wort auch an Weite und wir schauen, was wir bis zur Pause haben. Also.
Ja, ganz herzlichen Dank. Also es übernehmen jetzt Herr Frau Müller und Herr Dehne. Wie schon angekündigt, Herr Dehne ist Geschäftsführer der Allianz der kommunalen Großkrankenhäuser. Also nicht, das war jetzt, das war nett, Allianz der kommunalen Krankenhäuser Geschäftsführer, so weit wollen wir nicht gehen.
Nee, nicht ganz.
Aber Sie haben auch schon mal ein kommunales Krankenhaus MVZ geleitet, richtig?
Nicht für dieses Krankenhaus.
Richtig. Genau. In Baden-Württemberg schon ein bisschen her.
Ja, Stuttgart, 3 Jahre her, ja, genau.
Genau, aber die heutige Kernkompetenz ist ja immer die Frage, warum lädt man die Gäste ein? Ne? Wie ist das? Ist es so, dass unabhängig davon, dass der Verband, die AKG, nicht so groß ist, was in der Sache liegt, da können Sie gleich noch was dazu sagen. Aber natürlich zu den Playern hier in Berlin gehört, dass, die Politik aufmerksam beobachten, weil sie dann sowohl ambulant, stationär mit dieser Flächenversorgung so eine Schnittstelle sind und ganz viele Gesetze, von ganz vielen Gesetzen betroffen sind, eigentlich mehr als wir jetzt als BMVZ, kann man fast sagen. Und ich habe ja Dehne kennengelernt, dass er gehört zu unserem großen Netzwerk, was wir ja brauchen als Verband auch, wo man sich austauscht, nicht nur die ganz wichtigen Leute bis zum Minister hoch, aber sondern auch die Leute, die wirklich mal im Stoff drinstecken. Also Herr Dehne habe ich kennengelernt als jemand, der wirklich mehr oder weniger jedes Gesetz liest, der immer spannende Fragen hat, also das ist zu den Gesetzen und deshalb ist er auch heute hier, weil das Ziel ist ja, was bei der ganzen Sendung eigentlich für Sie steht, Sie strategisch so weit auf den neuesten Stand zu bringen, dass Sie für Ihr MVZ oder für die Einrichtung, die Sie leiten oder auch für das Unternehmen, wenn ich jetzt mal an die Fördermitglieder denke, Input haben für die großen Themen, für große Politik, das spezielle MVZ-Gesetzgebung, das machen wir schon am Schluss. Und das Sonderthema Digitalisierung, was natürlich einfach das Überthema in 2021 wird, in dem Sinne, dass es einfach Ihnen sehr viel abverlangt und die Ausgangslage denkbar schlecht ist, nämlich besonders viel Verwirrung vorherrscht. Jedenfalls ist das der Eindruck, den wir hier haben. Und insgesamt ist, wie gesagt, für alle drei Parts, die Fachparts, die vorgesehen sind, das Ziel, da Aufklärung zu bringen, jeweils für das Stück. Herr Dehne ist, wie es auch die Überschrift sagt, für die große Politik zuständig. Das heißt, für den großen Rahmen. Was kommt da noch? Natürlich immer mit dem Fokus darauf, was für Sie relevant ist jetzt, für die ambulanten Versorger. Und insofern, und er hat das auch gleich, dieses Thema, ich hatte es ja gesagt, Herr Dehne weiß immer alles, wir sind immer gut informiert, während wir jetzt gerade noch den Check-in gemacht haben und ich verfolgt habe, was Frau Niemeyer und Frau Simon früh gemacht haben, hat Herr Dehne parallel, quasi um Ihnen jetzt gleich berichten zu können, den Spiefer Fachärztetag verfolgt. Der findet tatsächlich zeitgleich statt, seit 9.30 Uhr, Spitzverband Fachärzte, keine ganz unwichtige Organisation. Und da hat, nachdem der BIFA-Vorsitzende, Herr Dr. Heinrich, geredet hat, so Kern, das, ich glaube, das kann man so zusammenfassen, war, Digitalisierung ist aber schon irgendwie doof. salopp gesagt. Danach war der Minister dran, das war auch so angekündigt. Deshalb jetzt mal die Frage an Herrn Dehne. Was hat denn Herr Spahn beigetragen in seinem Grußwort zum Spielverband-Ärzte? Da sind wir jetzt schlauer. Was passiert nächstes Jahr?
Oh ja, die Grußworte von Herrn Minister Spahn werden auch immer kürzer irgendwie zum Ende des Jahres. Die Zeit ist offensichtlich knapp. Viel Erhellendes war jetzt nicht rauszuhören. Ich glaube, sein Lieblingsthema ist und bleibt das Thema Digitalisierung. Und ansonsten hat er das Thema der Verschmelzung der Sektorengrenze angesprochen. Das wiederum fand ich ganz, ganz spannend, wenngleich ich insgesamt die Stimmungslage nicht mehr so richtig inspirierend wahrnehme. Der Minister nimmt ja inzwischen auch mit großer Vorliebe wieder lieber Interviews an zu Themen, gesellschaftspolitischen Themen wie dem Zusammenhalt der Gesellschaft, wo er mir persönlich auch fast besser gefällt als in gesundheitspolitischen Fragen. Aber nichtsdestotrotz ist ja noch einiges auf der Agenda. Und ich denke, deswegen sind wir heute hier. Und ich weiß selber aus der Situation eines MVZ-Leiters, dass die große Politik ja immer sehr weit weg ist und vor allem sehr, sehr lange dauert, bis sie einen selber betrifft. Aber seitdem ich hier in Berlin vor Ort bin, stelle ich doch fest, dass die entscheidenden Regelungen schon sehr frühzeitig getroffen werden. Von daher ist es wichtig, irgendwie dran zu sein.
Genau, das ist ja das Thema. Ne? Also das ist der spannende Widerspruch. Also der Minister wird ein bisschen unmotiviert. Ich meine, die Zeit ist anstrengend, das ist kein Thema, aber es ist auch selbst wenn ich nur den Fokus auf die ambulante Versorgung setze, noch wirklich was in der Pipeline. Also nur mal, um die Stichworte reinzuschmeißen. Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung, GVWG, also dann, im Grunde muss ich nachgucken, weil ich es tatsächlich nicht unfallfrei rauskriege, das Gesetz zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Pflege, GPVG, das ist ein schon Schritt weiter, und das dritte große Gesetz, was tatsächlich für Sie relevant ist, und Sie sollten einfach nur diese Abkürzung mal gehört haben, ist das Digitale Versorgungspflegemodernisierungsgesetz, kurz DVPMG. Und ganz ehrlich, ich habe heute früh nachgedacht, da wünscht man sich doch mindestens phonetisch das DSVG zurück, oder?
Da geht es wirklich richtig einfach. Genau. Die Abkürzung wird immer schwieriger. Die Inhalte drehen sich immer um das Gleiche. Und ich glaube, das Thema Digitalisierungsgesetz steht, glaube ich, auch für das Ministerium absolut im Mittelpunkt. Also man merkt schon auch, jetzt aus der Krankenhausperspektive, ja, das zuletzt das KZG. Da ist eine extreme auch Kompetenz, würde ich sagen, inzwischen und ein extremer Ehrgeiz hinter das Thema Digitalisierung massiv voranzubringen. Manchmal das Gefühl auch, komme was wolle, ne, das unbedingt durchzubringen. Zum neuesten Digitalisierungsgesetz war jetzt, glaube ich, diese Woche auch die Anhörung.
Gestern.
Das heißt, genau, die ganzen Verbände haben in dieser Woche auch ihre Stellungnahmen dazu abgegeben. Und ich bin sehr gespannt. Ich glaube nicht mehr, dass es noch in diesem Jahr bis ins Kabinett kommt. Aber ich denke, das wird auf jeden Fall ein Thema sein, was Herr Spahn noch Anfang nächsten Jahres mit vollem Hochdruck weiter angeht.
Aber sortieren wir das mal kurz. Sie haben jetzt hinten angefangen, also hinten von der Reihenfolge, wie die Gesetze sozusagen in die Öffentlichkeit gebracht wurden mit dem DVP, also bei der Digitalisierung. Drittes Digitalisierungsgesetz. Ja. Wir werden also nachher in dem Tagesordnungspunkt Digitalisierung der GmbH Express generell dieses Thema nochmal inhaltlich beleuchten, aber kurz zu diesen gesetzlichen Einordnungen. Drittes Digitalisierungsgesetz sagt schon klar, es gab ein erstes und ein zweites in derselben Legislatur. Das erste Digitalisierungsgesetz ist DVG, noch ganz schlicht, Digitale Versorgungsgesetz, ist 2019 verabschiedet worden, im Sommer etwa. Das war das Thema, wo sozusagen programmatisch das Bundesregierung bzw. das BMG gesagt hat, das wollen wir machen. Das ist die EBA, das ist der Ausbau der TI, das ist die Gesundheitskarte zweiter Klasse, dann auch für die zweite Entwicklungsstufe für die Patienten, dass sie also selber diese Daten machen können, dass es über das Smartphone laufen soll, also einfach diese programmatische Erklärung dazu. Und vielleicht erinnern Sie sich, bei diesem DVG war groß der Streit schon in der elektronischen Patientenakte, wie sollen das gehen und Datenschutz und wie ist es mit den Rechten und so weiter. Und in diesem Gesetzgebungsverfahren, was wie gesagt im Frühjahr 2019 lief, wurde dann entschieden, weil es kompliziert war, die Details zur EPA komplett rauszulassen, weil man sich halt nicht hatte einigen können. Das heißt, in diesem ersten Digitalisierungsgesetz steht grob gesagt nur drin, es soll die EPA geben ab 2021. Und weil man da ja nachbessern muss, wurde dann, das ist verabschiedet worden im Oktober, glaube ich, 2020, ja, also noch gar nicht so lange her, das Patientendatenschutzgesetz. Das wird als das zweite Digitalisierungsgesetz geführt, weil es nämlich genau diese Ausführungs- und Umsetzungsdetails zur elektronischen Patientenakte enthält. Und es wurde schon über Corona, ne? Also es ist im Februar, glaube ich, ins Parlament gegangen und dann im Oktober beschlossen worden. Aber, und das ist für Sie strategisch zu merken, bei diesem zweiten Digitalisierungsgesetz wurden keine zeitlichen Änderungen mehr vorgenommen. Schon im ersten Digitalisierungsgesetz stand drin, die EBA kommt ab 2021 verpflichtend für die Krankenkassen. Man hätte das mit dem PSDG ja ändern können, wurde aber bewusst nicht gemacht. An der Frist wurde festgehalten, es sind wirklich nur Ausführungsdetails in diesem zweiten Gesetz. Wenn man das dritte jetzt da strategisch einordnet in diese Reihenfolge, dann ist das das Weiterentwicklungsgesetz. Also das erste hat das Programm gesetzt, das zweite hat die Details definiert und das dritte, was jetzt, wo ich hier Ihnen absolut recht gebe, das wird durchgezogen werden vor dem Sommer, das ist so glasklar, regelt, wie es in die Zukunft weitergehen soll und baut die Straße schon weiter, sodass die nächste Regierungskoalition, egal wie sie parteipolitisch ausfällt, nicht mehr zurück kann. Das würde ich sagen, ist das, was Spahn mit der Digitalisierung vorhat. Weil, aber da reden wir nachher mit Frau Meier drüber in den 40 Minuten. Das ist auch der längste Block, den wir haben, weil es so umfassend ist. Aber ich glaube, das kann man so sagen, das Ziel ist, also auch mit anderen Gesetzen, die nicht mehr fertig gemacht, fertig produziert werden konnten wegen Corona, dass trotzdem versucht wird, die Flöcke so einzuschlagen, dass die Wege für die nächsten 2-3 Jahre vorgezeichnet sind und egal wie die Farben in der Koalition sind, dass das weitergehen wird. Also das, da sind wir uns einig, oder?
Auf jeden Fall. Also gerade jetzt das neueste Digitalisierungsgesetz ist ja sehr stark auch wieder nochmal Infrastrukturfragen, technische Fragen mit der Abwendung von den
Basis. Wir machen alles anders, ne? Genau. Wir wollen hier keine Angst machen, wir klären das nachher, aber sinngemäß steht da drin, ab in 3 Jahren wird alles anders.
Wird wieder alles anders, alles auf den Start. Aber sicherlich auch zukunftsfähig, das muss man schon sagen. Das hat viel Substanz und da sitzen, glaube ich, auch gute Leute, die sich zu dem Thema wirklich auskennen. Das merkt man beim Thema Digitalisierung. Bei anderen Sachen ist er ja nicht ganz so erfolgreich.
Zum Beispiel?
Ja, das Thema Notfallreform, muss man ehrlich sagen, ist jetzt für uns ein ganz, ganz zentrales Thema aus der Krankenhausperspektive. Unabhängig von den Grabenkämpfen, die ja natürlich zwischen Ärzten und Krankenhäusern existieren, sind wir uns, glaube ich, völlig einig, dass es jetzt auch mit den Erlebnissen von Corona da was braucht, eine Veränderung braucht, eine Weiterentwicklung braucht. Und das, was jetzt übrig geblieben ist, ein Triage-System, das die KV entwickeln sollen, in dem GWVG, das nächste Woche im Kabinett sein soll.
GPVG.
Genau.
Es ist echt wie Freude.
Und da sind wir viel von Gerüchten geblieben. Es gibt Gerüchte, dass im nächsten Jahr noch 1-2 weitere Ergänzungen da kommen sollen. Allerdings habe ich wenig Hoffnung, dass da wirklich was passiert, weil das ist halt ein Bereich, in dem Herr Spanger schon viele Länder braucht.
Wenn wir ganz kurz unterbrechen, also zusammengefasst, Notfallreform, das ist ja noch so ein Extra-Thema, ein nicht erfolgreiches Gesetzgebungsprojekt, was aber eigentlich zentral für die Koalition war, was sie unbedingt machen wollten, was wirklich dem Corona zum Opfer gefallen ist, das muss man so sagen. Wir hatten im Februar, war das schon relativ bald.
Und der Meinungsbildung in den Ländern.
Viel Hand in Hand. Also im Februar gab es einen Kabinettsentwurf, einen Referentenentwurf, der wurde auch heiß diskutiert, dann kam Corona. Und dann hatten wir auch schon gesagt, in unseren eigenen strategischen Updates im Sommer, in den Live-Meetings, das Thema ist wahrscheinlich tot, weil in so einer Krise kann ich auch in so eine grundlegende Reform nicht noch anstoßen, die so diskursiv. Und dann müssen die Länder, das ist in der Tat ein zustimmungspflichtiges Gesetz, noch reinspielen kommen. Dann gab es im Sommer aber, einige haben es mitbekommen, denn dann kochte das nochmal so hoch, also weil es viele Äußerungen gab und das ist auch vom Ministerium, ja, wir packen da das nochmal an, sodass Unsicherheit war. Und das ist nicht nur für eure Krankenhäuser relevant, sondern halt auch viel, viele unsere Mitglieder, weil die an der Schnittstelle stationär ambulant sind und natürlich das MVZ in bestimmten Konzeptionen auch eine total sinnvolle Beiwerk oder auch Hauptwerk für so ein integriertes Notfallzentrum. Das ist ja das, was damit eigentlich gemacht werden sollte. Aber wir sind uns einig, das geht ja auch jetzt als Service für Sie, auch darum zu definieren, was müssen Sie nicht mehr wissen oder was können Sie sozusagen knicken, weil Sie haben bestimmt genug zu bedenken. Notfallreformen sind wir uns in unserer Glaskugel, wir haben gesagt, wir holen die Glaskugel raus, kommt nichts mehr Eigenständiges, bis auf diesen Schnipsel, der im GVWG drin ist, wo es um dieses Triage-System geht, was aber jetzt für die strategische Entscheidung der MVZ vor Ort, also sozusagen noch nicht relevant ist, das ist eher so ein Streitpunkt, wo sich KBV und Deutsche Krankenhausgesellschaft die Köpfe einschlagen können und wie viel
wer welches Territorium besser verteidigt, oder?
Wobei ich mir schon die Frage stelle, wie viel Notfallgeschäft gerade ihr bei NVZ auch durchaus haben. Also die Notwendigkeit, Notfälle sinnvoll zu triagieren, ist ja unbestritten. Das ist allerdings aus meiner Sicht kein ausschließliches Thema für Krankenhäuser und ihre Notaufnahmen. Das heißt, wie intensiv, wie wird der Business Nomad eigentlich bei Ihnen schon angekommen? Ist das ein Thema bei Ihnen oder ist das überhaupt nicht?
Also einige nutzen das, das hängt natürlich davon ab. Sie wissen ja bei uns, die Trägerstruktur, die ist super breit aufgestellt. Wir haben die klassischen Inhaber-MVZs, die von Vertragsärzten geführt sind, viele Krankenhaus-MVZs, viele Dritte, sodass das, dass man das pauschal gar nicht beantworten kann. Ich glaube aber hier jetzt der vom Service-Gedanken her für Sie zu wissen, es geht einfach darum, das Thema ist nicht wirklich tot, weil es sich aufdrängt. Auch ja. Corona zeigt das nochmal, dass man an diesen dritten Sektor ran muss, Rettungswesen, Notfalldienst, Ambulanter und Stationärer. Aber das wird nicht mehr diese Legislatur kommen. Das werden noch im Hintergrund noch ein paar Flöcke eingeschlagen, die aber vor allem die Selbstverwaltung beschäftigen. Aber die Leistungserbringer, das heißt also sowohl die Krankenhäuser als auch die MVZ, muss das in den nächsten 9 Monaten, sagen wir mal, nicht tangieren.
Nee, das geht auch erstmal wieder ein Auftrag an die Selbstverwaltungspartner. Und wir wissen ja, dass das dann einige Zeit dauern wird. Nichtsdestotrotz mit so einem Auftrag, so wie du schon gesagt hast, ist das auf jeden Fall gesetzt. Und da wird auch eine zukünftige Regierung nicht mehr drüber rumkommen. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum der Aufschrei jetzt gerade von allen Seiten so riesig groß ist.
Dann wegen der Systematisierung ganz kurz, GPVG, ich spreche es nochmal aus, Gesetz zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Pflege. Das ist schon in der Kabinettsvorlage.
Das ist glaube ich, noch im Bundestag, genau.
Genau, das ist schon im Bundestag. Ja. Vom legislativen Prozess heißt es. Das heißt, es gibt einen offiziellen Entwurf, den die Bundesregierung an das Parlament gegeben hat. Und die werden jetzt. Das ist jetzt die letzte Parlamentswoche, die läuft. Das heißt, es wird in den Ausschüssen beraten und wir werden im Januar oder Februar wahrscheinlich. Aber eine Lesung ist noch nicht angesetzt. Ne?
Wenn ich mich, das ist ja letztendlich so ein ganz auch groß zusammengesetzt geworden. Ne? Da sind ja ganz, ganz viele Regelungen drin übrig geblieben oder drin reingekommen, die für die Krankenhäuser keine große Bedeutung
hat. Also ich muss sagen, für die MVZ auch nicht. Das GPVG habe ich immer so beiseite geschoben jetzt für den Verband. Das Einzige, was erwähnenswert ist, weil da ist der Zahnarztflugschirm mit drin, ja. Die Verlängerung, weil anders, da kommen wir ganz am Schluss, also im letzten Block mit Herrn Halbe noch mal kurz zu auf den Schutzschirm. Anders als für die Vertragsärzte ist der Zahnarztschutzschirm ja befristet und keine gesetzliche Regelung. Und im GPVG ist, weil der war jetzt bis Ende des Jahres, glaube ich, ist das, glaube ich, gleich richtig weit bis 2022.
Bis Ende nächsten Jahres, glaube ich.
Also ja. Auf jeden Fall, dass es auch für die Zahnärzte Liquiditätshilfen gibt, die aber natürlich nicht so umfassend sind, wie bei den Vertragsärzten. Das ist nochmal so ein anderes Thema. Aber das ist, die Zahnärzte unter Ihnen haben, also das ist für mich der einzige Punkt im GPVG, der relevant jetzt für die ambulante Versorgung ist, wo ich sagen muss, dass die es betrifft, die Geschäftsführer unter Ihnen oder die Unternehmen, die sollten das mal im Hinterkopf haben, ist da mit drin, wird wahrscheinlich im Januar, Februar beschlossen, ist auch unstrittig, die Verlängerung, also, denke ich. Ja. Dann haben wir noch...
Ein Thema haben wir vergessen mit dem GPVG.
Mir wurde gesagt, ich soll mal an VW denken, dann funktioniert es. GVG.
Ja, ist ein Thema mit der Haftpflichtversicherung.
Genau.
Also das müsste doch für euch eigentlich ein Riesenthema sein. Wir haben schon mal kurz drüber gesprochen gehabt. Ich weiß aus einer Zeit im MVZ, dass die Ärzte immer dann über Haftpflicht nachgedacht haben, wenn sie plötzlich im MVZ tätig werden würden.
Ach.
ist das irgendwie kritisch. aber das ist doch, wie ist denn da die Stimmung bei euch zu?
Also, ich glaube, einmal kurz die Frage nehme ich auch mal einen Schritt zurück zur Einordnung, also auch das GVWG, also an Volkszwang denken, dann klar, das GVWG, ist ein riesen Busgesetz. Busgesetz sagt der Berliner Politik-Junkie, also an jeder Haltestelle steigt ein Thema ein und manche sagen, Omnibusgesetze sind, dann wird es klarer. Und das sind tatsächlich, also es gibt immer so eine Regelungslisten, also wo so eine Excel-Tabelle, wo aufgelistet ist, was geregelt ist im normalen Gesetz, sind das so 1,5 bis 2 Seiten. Wir haben hier bei dem GVWG sind das über 9 Seiten einzelne Regelungen und man kann das wirklich nicht unter einen Nenner bringen, was da drin ist. Wenn wir das jetzt aber strategisch wieder, was müssen Sie wissen und was können Sie links liegen lassen für Ihre Arbeit, tatsächlich ist im GVWG hauptsächlich das Thema
ärztliche Berufshaftpflichtversicherung, und dann komme ich jetzt zu Ihrer Frage, relevant, wobei wir noch nicht sagen können, wie relevant. Ich stelle das mal ganz kurz dar. Also, ne, also wir hatten ja schon kurz über den parlamentarischen Prozess gesprochen. Das GVWG liegt im Moment nur in einem als Referentenentwurf vor. Das ist das früheste offizielle Stadium, was es gibt. Das heißt, es ist vom Gesundheitsministerium als zuständige Behörde ausgearbeitet worden. Es ist auch so dick, es ist also wirklich fertig ausgearbeitet worden. Aber es ist ein Vorschlag, kann man so definieren. Also ein gut überlegter Vorschlag, der einmal in die Verbändewelt gegeben wurde. Es hat am 19. November, also vor 3 Wochen, eine Anhörung dazu stattgefunden, wo wir auch beteiligt waren, Stellungnahmeverfahren. Und das wird alles eingearbeitet, das ist noch ein sehr frühes Stadium, da kann man auch wirklich noch Änderungen anregen und es gibt viel, was dann anders kommt, deshalb müssen wir vorsichtig sein bei dem Thema. Jedenfalls in diesem Referentenentwurf, der nach dem Vernehmen nach nächste Woche in einen Kabinettsentwurf sozusagen weiter qualifiziert werden soll und dann in den Bundestag gegeben werden soll, steht drin, dass Paragraph 95 um einen kompletten Absatz, der wirklich so lang ist, 95i soll das, glaube ich, werden. Sie wissen, Paragraph 95 ist der Paragraph, wo es um vertragsärztliche Versorgung geht und wo die Rahmennormen für MVZ geregelt sind. Und in diesem Paragraph soll reingeschrieben werden, kurz zusammengefasst, dass als neues Zulassungskriterium, und das erfasst MVZ genauso wie jeden Vertragsarzt, jede BAG. Also das ist keine MVZ-Regelung, das betrifft jeden vertragsärztlichen Leistungserbringer. Also, dass also jeder Leistungserbringer, bevor er zugelassen werden kann und dann dauerhaft während der Zulassung gegenüber dem Zulassungsausschuss nachweisen muss, dass er eine Berufshaftpflichtversicherung für die ärztliche Tätigkeit in angemessener Höhe von, es steht sogar drin, von mindestens 3 Millionen, was jetzt für viele Fachrichtungen nicht angemessen ist, das ist auch klar, abschließen muss. Jetzt werden viele von Ihnen sagen, was wir auch bei den, als wir alle das zuerst gelesen haben, hä, das ist doch Kammerrecht, das ist doch schon geregelt, jeder Arzt muss aus berufsrechtlichen Gründen eine Haftpflicht haben. Und Hintergrund des Ganzen ist tatsächlich, dass die Kammern, das wissen Sie wahrscheinlich aus eigener Praxis, die Einhaltung dieser Verpflichtung, die ihnen obliegt, zu prüfen, einfach überhaupt nicht prüfen. Und es gibt auch keine Sanktionen. Und es gab einen großen Fall oder zwei vor 3-4 Jahren. Da ging es gar nicht um Patientenansprüche, weil da würde der Gesetzgeber nicht so einen Kopf machen. Es geht hier um Krankenkassen und dass die ihr Geld nicht kriegen, wenn es um solche Verfahren geht. Jedenfalls hat der Bundesrechnungshof festgestellt, dass es offensichtlich Ärzte gibt, die nicht ausreichend gedeckt sind und dass deshalb Krankenkassen, damit das Sozialsystem, damit im weitesten Sinne der Staat geschädigt wurde. Und das kann ja nicht sein. Und um dem abzuhelfen, wird jetzt gesagt, nur für das Segment jetzt der Vertragsärzte, als neues Zulassungskriterium müsst ihr diesen Nachweis führen. Alle schon jetzt Zugelassenen müssen innerhalb von 9 Monaten dem Zulassungsausschuss das irgendwie vorlegen. Die müssen eine Routine entwickeln. Und also das ist sozusagen der Hintergedanke. Wo wir jetzt als erstes gesagt haben, erstmal, ja halt mal, wieso sollen jetzt gerade ausgerechnet die Gruppe der Vertragsärzte das nachweisen, weil das Problem haben wir bei den Krankenhausärzten, bei den Privatärzten genauso, die werden ja nicht erfasst. Andererseits, ich habe ja schon eine Verpflichtung im Berufsrecht, wieso jetzt diese doppelte Schiene? Dritte Frage ist, was soll denn der Zulassungsausschuss eigentlich noch alles machen? Es ist ja nicht so, dass die gerade bürokratiearm unterwegs sind. Also ausnahmsweise sorge ich mich mal um die KVen und die Ärzte, die dann in den Ausschüssen sitzen. Aber jetzt auf der anderen Seite auch, was da für eine Bürokratie auf die Versicherer zukommt und auch auf die MVZ, und die, also auf die Vertragsärzte auch. Aber da wir in MVZ sind, wo sich die Ärzte ballen oder sie auch mehr Wechsel bei den Angestellten haben, an den Stellen ist es natürlich noch mal viel komplexer sofort. Und da haben tatsächlich, wir haben eine offizielle Stellungnahme für diesen Referentenentwurf abgegeben, beim BMG eingereicht, also diese Argumente alle sachlich vorgebracht, insbesondere auch den Punkt, dass tatsächlich dieser Versicherungsnachweis beim Antrag stellen, wenn sie nicht auf eine Zulassungsbewerbung eingereicht werden soll. Wenn wir jetzt davon ausgehen, im normalen Verfahren habe ich mehrere Antragsteller, ich habe also eine Riesenbürokratie für eine Genehmigung, die ich möglicherweise gar nicht kriege. Jetzt kann man sagen, okay, dann stelle ich die halt unter die Versicherungsvertrag und die aufschiebende Bedingung, dass das auch passiert, aber die Bürokratie ist ja trotzdem da. Die Versicherungen, können Sie sich vorstellen, sind auch alles andere als begeistert. Und warum das? Weil die Ärzte kann man ihrer Pflicht nicht nachkommen. Also das jetzt wirklich mal auf den Punkt gebracht. Also wäre da nicht mal angebracht, irgendwie Bundesärztekammer ein sinnvolles Gespräch zu führen, was man da berufsrechtlich führen könnte.
Also für mich ist das ja ein ganz klassischer Spahn. Er kennt ein Problem, er sieht ein Problem und dann findet er im Regelfall auch eine Lösung für. Ob sie dann immer systematisch oder nachhaltig eine echte Lösung ist, haben wir dahingestellt. Aber das ist halt schon ein sehr opportunistischer oder pragmatischer Ansatz. Und am Ende, klar, die Bürokratie ist mit Sicherheit da. Das ist, glaube ich, ein zusätzliches Papier in den umfangreichen Unterlagen, die man erzeugt. Aber wir sind uns wahrscheinlich einig, dass die Zulassungsausschüsse da auch keine Detailprüfung, differenzierte Prüfung vornehmen müssen, werden
können. Ja, dann fallen ja umso mehr, was soll's.
Vollkommen richtig, aber Herr Spahn hat eine Aufgabe erfüllt, ein Problem gelöst und wer es am Ende nicht kontrolliert, ist dann auch egal. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er in Zukunft weiterhin Gesundheitsminister ist und sich mit solchen Sachen rumschlagen muss, ist ja eher unwahrscheinlich.
Oh, das hört sich aber schon ein bisschen zynisch.
Das mag so klingen, aber wir wissen ja, dass wir im Gesundheitswesen durchaus nennenswerte Baustellen haben, auch prozessuale Baustellen haben, die aus verschiedenen Gründen entstanden sind, über Jahrzehnte hinweg. Und die werden wir nicht mit kurzfristigen oder mit pauschalen Lösungen immer lösen können. Das kann man immer in zwei Seiten sehen. Entweder wir versuchen es auf einem anderen Weg jetzt, kann man es positiv betrachten. Wenn es berufsrechtlich nicht klappt, dann versuchen wir es jetzt sozialrechtlich. Oder aber man sagt, es ist halt reine zusätzliche Bürokratie und das bringt uns auch nichts. Ich glaube, da genau daran scheiden sich die Geister an dem Politikstil, den wir gerade erleben.
Also ich bin auch mal gespannt, also wir hatten ja hier gesagt, wir reden von einem Referentenentwurf, zu dem wir, wie gesagt, Stellung genommen haben. Es ist angekündigt, dass wir den 16. Dezember in der Kabinettssitzung, das heißt alle Minister zusammen, also das Gesundheitsministerium legt das Ministerkollegen vor, und dann wird das beschlossen an den Bundestag übergeben. Und das spannende Frage hier ist jetzt, welche Änderungen es halt zwischen diesem Ende Oktober vorgelegten Referentenentwurf gegenüber dem nächste Woche vorgelegten Entwurf dann gibt. Also wie wirksam war der Protest der Verbände? Es ist tatsächlich so, in der Anhörung kam das klar raus, dass alle unisono, alle, sowohl die ärztlichen Verbände von KBV bis Marburger Bund bis die einzelnen Fachverbände dagegen waren. Auch die Ärztekammer hat sich im Übrigen dagegen ausgesprochen, das war ganz wichtig, aber, jetzt kommt das große aber hatten wir als Vorschlag eingebracht, die Bundesärztekammer, das noch als letzter Punkt auf ihre Ohren, für MVZ brauchen wir die Regelung aber schon, für die Vertragsärzte nicht, die sind ja über die Kammer und das Berufsrecht abgesichert, die haben komplett in diesen Paragraph umgeschrieben, Vorschlag eingebracht, das MVZ, also jetzt Träger egal, müssen das so machen, wie ich es gerade schon beschrieben habe. Das ist natürlich schon eine ordentliche, wahlweise Treppenwitz der Geschichte, das ist viel schön um die Ecke gedacht. Muss man im Moment nicht so ernst nehmen, wie gesagt, nächste Woche abwarten. Das ganze Thema Haftpflichtversicherung, weil sie alle eine haben für die MVZ, das ist, was wir festgestellt haben, dass es da viel organisierter ist, weil wenn sie eine große Einheit sind, können sie sich das gar nicht leisten, so schlampig zu sein wie der einzelne Arzt. Das soll jetzt auch nicht gemein klingen, das ist einfach eine Feststellung. Das Thema kommt oder kommt nicht, Sie können das nicht beeinflussen, aber uns war wichtig, dass Sie das einmal auf die Ohren kriegen, dass es das gibt, wenn das für Sie besonders interessant ist, verfolgen Sie das ruhig, das ist wie gesagt noch stark im Fluss, stärker als die anderen Gesetze. Ansonsten gehen wir davon aus, es wird keine neuen großen Gesetze geben, das wird aber nachher mit Herrn Halbe dann immer sein, das wäre jetzt so der Part große Politik und wir gehen jetzt in den Szenenwechsel, machen wir jetzt hier direkt ad hoc.
Ja, vielen Dank.
Und übergeben, ich nehme hier mein Glas mit. Genau, Dankeschön. Und übergeben direkt jetzt an das Thema Verbandshandeln im Corona-Umfeld. Und die Fragen.
Können die Flaschen noch was unterstellen? Wir können die Flaschen noch was unterstellen. Wir sind sehr prominent, wir müssen ja keine Reklame machen.
Das ist perfekt. Ja.
Also, wir haben jetzt aufgrund unseres kleinen Zeitverlustes zu Beginn einen fliegenden Wechsel gemacht. Ich bin jetzt ein bisschen hier in der Ecke verschwunden, aber sind wir auch nicht bestimmt. Und wie vorhin schon angekündigt, möchte ich aus der Runde, sozusagen aus der Vorstandsrunde, die wir hatten, einsteigen in die Runde der bei hier live sitzenden geschäftsführenden Vorstände stimmen. Und ich hatte vorhin ja eine Frage gestellt. Ich denke, die ergibt sich noch in unserem Zeitfenster ergeben. Und möchte Ihnen jetzt einfach das Wort übergeben, weil ich jetzt nicht hundertprozentig weiß, wer jetzt, ich würde immer den Lachen in die Runde lassen, aber das wäre das Gefühl, möchte ich nie beginnen.
Obwohl ich auch da eine Quote lassen würde, ja. würde ich gerne machen. Ich begrüße nochmal die, die ich eben nicht begrüßt habe. Und habe so die Aufgabe, wie immer über das Jahr, das zurückliegt, zu berichten. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass das Jahr zu Ende geht. Wir sind eigentlich immer mittendrin und jede Woche zumindest ist irgendwas neu. Deswegen ist es schwer, über das Jahr zusammenzufassen. Was ich sehr wichtig finde, ist, dass wir es geschafft haben, uns ungeplant sozusagen auf diese Neuerungen alle einzufügen und insgesamt eine fröhliche Laune behalten haben und eigentlich effektiver waren als vorher, weil wir durch die Arbeitsgruppen, die wir gebildet haben, als Online-Foren für ärztliche Leiter und für Politik als Oberthema ganz viel erreicht hätten, was sonst sehr viel Reisezeit veranstaltet hätte. Und eigentlich jetzt haben wir deutlich mehr Arbeitszeit für die Themen zugebracht und auch gerade die Vernetzung zwischen Schleswig-Holstein und dem Bodensee so wunderbar hinbekommen, dass es maximal mehr Stromkosten verursacht hat, aber keine, jedenfalls keine Reisekosten und eine sehr effektive Arbeit. Danke für alle, die da mitmachen. Ich finde auch, dass insgesamt in Deutschland die ganze Kommunikation besser geworden ist, im Sinne von, wir haben mehr Freundlichkeit und weniger Blabla. Das ist eine Sache, die ich auch insgesamt Corona als Positives ansetze und bin selber auch nicht der Meinung, dass man online jetzt wieder abschaffen muss, wenn wir alle geimpft sind. Also insofern kann man daraus lernen, zu sagen, wir haben das eine und wir haben das andere. Sich zu sehen ist sicherlich das Wesentliche, aber wir haben eben auch die Möglichkeit, uns online so zu vernetzen, dass wir uns trotzdem sehen und hören, aber eben von zu Hause arbeiten können. Die Mischung ist, glaube ich, das, was langfristig auch im ganzen Europa so sein wird. Was ist so Highlight in 2020 trotz Corona? Das ist sicherlich der Tag der Deutschen Einheit in ganz neuer Form gewesen. Wo ich dabei war, habe ich es sehr genossen und ich denke, wir haben eine sehr gute Veranstaltung trotz dieser alten ganzen Änderungen vorgeboten, das auch gar nicht vom Land Nordrhein-Westfalen, wo ich so unbedingt so erwartet wurde, aber im Endeffekt zu einer guten Sache geführt hat. Und gerade die Auswahl der Bilder und der Sachthemen und so weiter hat einen guten Eindruck hinterlassen.
Das fanden wir ganz spannend, da waren wir beide ja vor Ort und konnten dort eigentlich ein Interview führen, das würde ich nur so einwenden. Es waren, glaube ich, 16 Minuten geplant, es ist aber knapp 30 Minuten weitergegeben.
Ja, also ich denke, wir haben neue Kontakte geknüpft, uns auch sehr gut vorgestellt und einiges darüber überreicht, auch wenn wir nicht so sehr das Thema Deutsche Einheit hatten, aber dann doch diese Übergriffe und die Änderungen, die in der Zeit da sind. Ganz wichtig und neu für heute ist, dass wir nicht nur heute ein Online-Seminar haben, sondern auch die wichtige Vorstandsarbeit der Abstimmungen online haben. Deswegen, ich bitte Sie, senden Sie uns die Bögen zurück, die ja durchaus Abstimmenbögen sind. Das heißt, Sie haben freie Meinungswahl, wir müssen nur genügend Rücksendungen erreichen, um halt auch diese schriftliche Abstimmung gültig zu machen. Da sind wir eigentlich sehr guter Hoffnung, aber trotzdem nochmal die Erinnerung. Das sind so die wichtigen Sachen. Ich möchte jetzt das Wort an Frau Simon weitergeben, die uns gerade was zum Finanzhaushalt aus 2020 noch erzählen will, wie das geworden gewesen ist.
Genau. Ich habe jetzt das Vergnügen, Sie mal durch die Zahlen zu führen und hoffe, dass Sie trotzdem mir brav weiter zuhören, auch wenn es für manche vielleicht eher was Langweiliges ist. Genau, Sie haben ja alle die Unterlagen bekommen. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Erstmal nochmal zum Jahr 2019. Das ist für uns ein durch und durch stabiles Jahr gewesen. Wir schließen da mit einem Überschuss von knapp 9.000 Euro ab. Also tolles Ergebnis. Wenn man jetzt bei Plan und Ist vergleicht, sehen wir, dass wir einen guten Plan hatten und gut gewirtschaftet haben, weil es da eigentlich gar nicht viele Abweichungen gibt. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die gerne direkt reinwerfen. Ich unterbreche dann auch. Sie können aber auch noch warten und mich dann am Ende löchern. Anders jetzt war es ja in 2020. Das war ja nicht wirklich ein stabiles Jahr, sondern das haben Sie ja alle selber mitgekriegt. Das war das Jahr mit viel Pläne umwerfen, improvisieren und alles neu machen. Und natürlich sehen wir das auch in den Zahlen. Das ist jetzt dann diese zweite Übersicht. Das können Sie wahrscheinlich erkennen, wohin Mitte hinterlegt ist, Haushaltsjahr 2020. Der wesentliche Teil, der uns an den Einnahmen dann weggebrochen ist, ist ja durch den Wegfall der Präsenzveranstaltungen. Insofern haben wir deutlich weniger Einnahmen, als wir im Plan hatten. Dadurch, dass die Präsenzveranstaltungen weggefallen sind, sind natürlich dann auch die Ausgaben weggefallen, weil auch durch den Einsatz von Frau Niemeyer wir es geschafft haben, dass wir unsere ganzen Dienstleister abmoderieren konnten, dass die uns die Rechnung und das Catering und die Raummiete nicht in Rechnung stellen. Insofern müssen wir da sagen, sind wir eigentlich mit einem blauen Auge davongekommen. Und das Jahr 2020 rechnen wir jetzt mit einem kleinen Defizit von 7.000 Euro abzuschließen. Das große Projekt, was Peter Felling gerade schon erzählt hat, war ja unser Tag der Deutschen Einheit. Das ist ja auch sowas sehr Einmaliges, was man dann auch einmalig in den Zahlen sieht. Wenn Sie gucken in Zeile 3, sehen Sie zweckgebundenes Sponsoring. Dahinter versteckt sich unser Lotto-Mittelantrag, den wir für diese Ausstellung gestellt haben und glücklicherweise auch bekommen haben. Und die Ausgaben für den Tag der Deutschen Einheit können Sie unten in Zeile 16 bei den sonstigen Ausgaben sehen. Also insgesamt sind wir froh, dass wir das Jahr anders als geplant mit einem kleinen Defizit abschließen, aber es hätte auch schlimmer kommen können. Insofern sind wir ganz zufrieden. Und jetzt schauen wir mal auf 2021. Das ist dann gleich die nächste Spalte. Da haben wir beschlossen, wir sind optimistisch natürlich und sind fest davon überzeugt, dass wir unsere Präsenzveranstaltungen wieder durchführen werden und werden dadurch unsere Winterarbeitstreffen zeitlich verschieben in den Sommer. Und im September rechnen wir auch jetzt noch damit, dass wir unseren Kongress und unsere Mitgliederversammlung durchführen können. Sie sehen das dann auch in den Einnahmen, dass die Tagungsgebühren wieder berücksichtigt wurden. Und natürlich ist es nicht nur Einnahmen, sondern auch Ausgaben. Wir wollen ja, dass Sie was zu trinken haben und zu essen haben. Deswegen steigt Catering, Bewirtungskosten und alles Mögliche. Wesentlich für 2021 ist noch die Steigerung der Personalkosten, die wir eingeplant haben. Das liegt daran, dass wir jetzt gerade durchs mobile Arbeiten, haben Sie vielleicht selber gemerkt, wie wichtig das ist, wenn man zu Hause vor dem Bildschirm sitzt, dass das Backoffice die Arbeiten regelmäßig erledigt, weil sonst hat man zu viel Leerzeiten im mobilen Arbeiten. Und bisher war das Office immer besetzt durch Teilzeitkräfte und Minijobler und deswegen haben wir beschlossen, da jetzt eine feste Stelle einzuplanen, dass einfach die ganze Arbeitsorganisation besser läuft. Insofern haben wir da eine Steigerung geplant. Und alle anderen Kosten sind eigentlich im Wesentlichen eine Fortschreibung aus 2019, dass wir dann im Endeffekt bei einer schwarzen Null landen werden. Genau, das war es von mir zu den Zahlen. Und jetzt will ich gerne Ihre Fragen. Keine? Das gibt es nicht.
Wir haben noch durchaus geplant, weiterzureden.
Aber genau, was ich noch sagen würde, wenn Sie keine Fragen haben, dann jetzt den Bogen nehmen, abstimmen und die anderen Sachen auch losschicken, dass wir das nicht vergessen.
Bis zum 22.
Genau, aber ich bin ja eine, lieber jetzt gleich machen, weil ich würde es sonst vergessen irgendwann, weil lieber jetzt und gut ist.
Also die Pläne für 2021 sind im Prinzip für uns, wir haben volle Auftragsbücher in Anführungszeichen für den Vorstand. Wir haben ja mit den Arbeitsgruppen begonnen, aber durchaus noch nicht beendet. sodass wir sagen wollen, wir werden an dem Thema ärztlicher Leiter und vor allen Dingen auch Politik, sei es das Transparenzregister und so weiter, wo wir gefragt werden, auch manchmal ungefragt, unsere Meinungen weiter veröffentlichen und erarbeiten, die aber dann eben eine Vorstandsverbandsmeinung ist und nicht eine Einzelperson. Insofern, wir arbeiten da weiter und haben eigentlich das Tool, die Online, diese Arbeitsgruppen auf der Online-Basis da durchaus etabliert und feste Treffen geplant, sodass sich da weiterentwickeln wird, auch in das nächste Jahr hinein. Wir werden halt in der guten Zusammenarbeit der bisherigen Vorstandsmitglieder auch so weitermachen, wie wir das angewöhnt haben, glaube ich, ist der richtige Begriff. Wir haben hin und her experimentiert und sicherlich bei jedem Mal eine deutliche technische Verbesserung hingekriegt. Ja, und wir sind eigentlich gut, wenn ich das vergleiche mit anderen Veranstaltungen, denen ich auch online teilnehme. Es ist bei uns mehr das Gespräch als das Vorzeigen vieler Folien, was auch in den Arbeiten im Vorstand eben gut funktioniert. Das sind so die Sachen. Wir haben sicherlich einige politische Herausforderungen, aber insgesamt ist es davon geprägt, dass es doch alle 14 Tage spätestens was Neues gibt, wenn sich das Bundeskabinett wieder trifft und wir doch durch externe Lagen, Maske auf, Maske ab und so weiter, durchaus in unserer Arbeit nicht beschränkt, sondern zusätzliche Sachen zu beachten haben, die es vorher nicht gab. Und sicherlich den öffentlichen Verkehr, zumindest in Berlin, nicht unbedingt als das Medium sehen, was notwendigerweise benutzt werden muss. Insofern werden wir wahrscheinlich erleben, dass wir weniger Reisekosten haben, aber durchaus höhere Stromkosten, wie auch immer, rauskommen werden. Aber das ist so der Ausblick. Also wir arbeiten kräftig weiter, wir arbeiten mit neuen Mitteln und räumen immer wieder die Räume hier um, um daraus Studios zu machen. Also das ist eine ganz sichere, wichtige Sache, die passiert. Und wir brauchen sie trotzdem. Das heißt, bitte nutzen Sie die Tools auch, nutzen Sie die Möglichkeiten, weiter in Kontakt zu bleiben. Das Telefon ist nicht das Einzige. Und wir haben nicht so viele Leitungen, dass wir jetzt alle anrufen könnten, aber auch online oder aber mit per Mail gibt es weiter die Möglichkeit, sich zu beteiligen an der Arbeit. Und jetzt kann es auch nicht mehr, ich bin ganz weit weg, ich habe sowieso kein Wort und keine Stimme. Die kann man jetzt viel besser erheben und wird besser gehört, möglicherweise sogar gesehen. Wenn es einen brennt, ja, bitte sagen, wir sind zwar ein Bundesverband, aber wir sind ja offen für jede regionale Besonderheit und die haben wir dann 17 Mal. Also insofern, bitte nutzen Sie weiterhin die Möglichkeiten der BMVZ. Lebt mehr als jemand zuvor, merke ich jedenfalls. Deswegen nutzen Sie das und auch eben die lokalen Probleme können wir auch lokal unterstützen. Wir können sie nicht unbedingt in der Bundespolitik unterstützen, weil es ja ein besonderes Länderrecht ist. Da bin ich als ehemaliger Vater von Schulkindern, der besonders primed, wie wichtig es ist, nach Luxor von mir, von Bonn nach Berlin, dass selbst die Mathematik neu ist, zumindest das Buch und die Antwort. Deswegen, ja, das sind unsere Pläne und Sie dürfen sich da gerne daran beteiligen, im Sinne von auch Fragen stellen und so weiter. Das wäre ja schon ganz gut. Ja.
Wir haben ja jetzt das Format auch gewählt, dass Sie sich jetzt mal aktiv einbringen können und wir antworten können. Gibt es dann irgendeine Frage, was Sie schon immer mal an Herrn Felling, an mich oder sonst jemand von mir stellen wollten?
Es ist ja auch irgendwie toll. Also in dem Sinne, ich glaube, ich weiß jetzt das Namenmikrofon, kann ich jetzt Vorhaben 2021 steht einfach an. Wir haben nur noch wenige Tage, wie man immer so schön sagt. Der Kalender geht zu Ende. Ich mag das ja immer nicht so, weil da ist ja irgendwie nichts zu Ende. Ich finde es toll, es gibt einen Neuanfang. Und jeder steht ja anders zu dem Jahr 2020. Es war ein anderes Jahr, es ist ein anderes Jahr. Und ich finde es toll, dass wir in der Fröhlichkeit, in der wir uns jetzt heute zu diesem Leitmeeting bzw. mit Bill zusammengefunden haben, auch live hier treffen können. Das finde ich auch eine ganz tolle Geschichte, dass auch beide Vorstände bereit waren, das zu tun und unserem Management hier vertraut haben. Vielen Dank. Und das nur so nebenbei. Wichtig wäre vielleicht von mir aus der Geschäftsstelle zu sagen, dass es für uns auch ein neuer Auftrag war am Anfang des Jahres, mit dieser Nichtmöglichkeitspräsenz unterwegs zu sein, was Sie als Mitglieder, die schon länger dabei sind und auch die Mitglieder, die neu da sind, als einen wichtigen Punkt immer gern wahrgenommen. Sei es auf regionalen Veranstaltungen, sei es auch Veranstaltungen, die wir bei Fremdveranstaltern mitgenutzt haben, zum Beispiel der Campus in Düsseldorf, und sei es die Jahreshauptveranstaltung, die wir jedes Jahr seit letzten 13 Jahren, dieses Jahr wäre es das 14. Jahr gewesen, zum Vatikan-Kongress genutzt haben im September. Also immer beständig in der mittleren Septemberphase. In diesem Jahr wäre es ja der 18. September gewesen und am 17. September wäre der sogenannte Erfahrungsaustausch gewesen, mit der Möglichkeit auch zu netzwerken. In jeder Situation auch am Abend zu netzwerken, was sehr gerne von Ihnen genutzt wurde.
Und auch von uns.
Das war jetzt auch mal eine nette Idee, wieder kennenzulernen.
Und es ist wirklich so gewesen, dass über das Jahr, sage ich jetzt mal so, von vielen Mitgliedern auch diese Notwendigkeit nach wie vor angezeigt wurde. Und diesen Auftrag, das möchte ich Ihnen so sagen, den haben wir in der Geschäftsstelle bewusst mit dem Vorstand auch übernommen, zu sagen, wie bekommen wir es hin, dass die auch untereinander angenehm netzwerken können. Es gibt dazu Ideen, auch digital gibt es ja viele Tools und Neuerungen, die in diesem Jahr auch entstanden sind, aus der Not heraus, denke ich mal, also wo sich vor drei Jahren viele Gedanken gemacht haben, aber dass jetzt neu programmiert wurde. Wir sind beim Auswählen, beim Suchen, was es da für Möglichkeiten gibt, weil wir auch diesen Auftrag mitnehmen, dass Sie es gerne mal persönlich mit jemandem, den Sie kennen oder jemandem, den Sie suchen aus der Region oder aus der anderen Region im Austausch, sich unbedarft treffen zu können. Dass ich stoppe jetzt gerade ein bisschen, das ist mein Problem. Ich bin dann sehr verkopft, weil ich im Kopf alles habe, die ganzen Tools. Ich habe schon Vorstellungen, wie das funktionieren könnte und habe auch ganz viele Ideen, sodass wir in der Geschäftsstelle gemeinsam diese Ideen entwickeln mit allen Mitarbeitern, die wir jetzt haben, sind alle dran. Lassen Sie sich überraschen. Mal sehen, was wir nächstes Jahr neben den dieses Jahr gestalteten Live-Meetings, die wir in Szene gesetzt haben, und auch den Interviews, zu denen wir dann später nochmal kommen, die wir gemacht haben, die wir Ihnen anbieten können, zur Verfügung stellen. Und natürlich mit dem Man- und Frauenpower, die wir in der Geschäftsstelle gemeinsam haben, immer Ansprechbarkeit. Die möchten wir Ihnen hier noch einmal sagen. Aber ich habe Felix und Frau Simon das gesagt haben. Ich weiß, wie das ist, wenn man mit dem MVZ sitzt. Und wenn dann meine Mutter dann beispielsweise gar nicht mal hinten und vorne denkt, soll, aber ich habe jetzt eine Frage, dann sollen Sie die auch bitte gleich stellen. Über Mail sind wir immer erreichbar. Und wenn es die Notwendigkeit gibt, dass Sie sagen, ah, ich möchte gerne über dieses Foto-Meeting-Tool nicht einmal sehen, ich habe einen Kollegen daneben, einen Praxismanager, ich komme hier nicht weiter, sei es auch ein Thema, das manchmal nicht im Vordergrund steht, zum Beispiel die Teammotivation oder Wie komme ich denn jetzt hier mit der Abrechnung weiter? Und ich habe ein Problem, was man wirklich einfach mal unter vier Augen, zwei Ohren oder so besprechen muss, immer gerne. Das möchte ich hier auch noch einmal sagen. Sollten jetzt noch Anfragen von Mitgliedern, die jetzt uns sehen, ausstehen, die ich noch nicht beantwortet habe, dann bitte Entschuldigung, nächste Woche mache ich mich dann gleich dran. Das ist wirklich ernst gemeint. Ich weiß, dass ich zwei Anfragen noch nicht beantwortet habe. Entschuldigung. Was ich auch noch sagen wollte, wir hatten dieses Jahr auf der Homepage, auch dank unseres Kommunikationsreferenten Hans Busch, gemeinsam mit Frau Müller die Corona-News entwickelt, sodass die jede Woche ganz zielgerichtet abrufen können, was es an News oder an neuen Gedanken gibt in unterschiedlichen Richtungen. Da möchte ich nochmal darauf hinweisen, wir haben versucht, auch die Newsletter. Wir sagen immer noch das Sprachrohr, aber es gibt dieses Sprachrohr live. Also im Wording werden wir uns auch im nächsten Jahr nochmal neu verorten, sodass Sie wahrscheinlich mehr Lesefreude auch noch dazu haben. Also der Newsletter wird neu aufgestellt. Dann steht auch die Homepage vor zu launchen. Das wird passieren, sodass sie auch in der, ich sage es mal, nicht immer so in ist, aber in der Modernität angepasst wird, in der smarten Variante zum Handy lesen, zum smarten Tablet und auch auf dem Rechner gut zu handhaben ist. Also es wird auch noch organisiert und sie wirklich einfach zu handhaben sein. In der Hoffnung, dass sie auch ganz viel finden, was sie finden wollen. Ja, also die Ideen von Ihnen sind ja auch immer offen. Also ich bin da sehr, sehr dankbar, weil wir befinden uns ja auch in unserer Geschäftsstelle, in den Räumen. Man denkt sich dann was aus, das aber wahrscheinlich gar nicht passt. Deswegen auch ruhig mal sagen, ich hätte gern das und das, und ich habe schon mal gehört, das geht so und so, sehr, sehr gerne. Wenn ich jetzt ein wenig schnell gesprochen habe, ist es nicht so schlimm, hoffe ich. Also das wäre noch etwas, was ich aus der Geschäftsstelle von meiner Seite, von unserer Seite heute mit hineintragen möchte.
Ein Tipp zwischendurch, ich bin nebenbei beschäftigt mit der Vermittlung delegationsfähiger Leistungen in der gerade Corona-Zeit mit Abstrichen. Die Impfung nicht, aber auch die Abstriche an nicht-medizinisches Personal. Also ich denke, wir werden noch anderthalb Jahre mit diesem Thema befasst sein. Auch wenn dazu Fragen sind, gerne nebenbei, wenn ich auch Arzt das machen kann oder muss. Insofern ja, das sind Sachen, die uns immer wieder bewegen, wie machen wir das, was ja zu Recht gefordert ist, auch praktisch durchführbar. Die Impfung sehe ich noch als großes Problem, wie das alles gehen soll, aber es wird irgendwann auch wieder in den Alltag der Arztpraxis übergehen und damit auch, glaube ich, besser handelbar. Aber die Tiefkühlkette ist einfach nicht anders hinzukriegen als mit den Impfzentren. Wie wir dann Leute vor Ort versorgen können, ist auch noch eine Frage, aber alles das wird sich zeigen und auch da sind Ideen oder gut funktionierende Beispiele gerne willkommen. Die können wir dann in Deutschland weit austauschen, wie es wo es gut funktioniert. Und ich denke, dass einige auch ein Problem haben werden, es zu organisieren. Denn der Anfangsverband ist unheimlich gut, aber wir werden das anderthalb Jahre durchhalten müssen. Also es ist eher die Marathonstrecke als der kurzfristige Rang gefragt. Und dann braucht man auch tatsächlich medizinisches Personal dazu. Nicht nur Ärzte, die sich bereit erklären. Deswegen, das wird eine ganz neue zusätzliche Aufgabe. Die anderen Patienten hören ja nicht auf, zur Sprechstunde zu kommen.
Genau. Also wenn Sie an uns, so wie wir sitzen, nehme ich das als sehr angenehm an, würde Sie gerne jetzt in die kleine Pause halten, sodass also 5 Minuten werden, können Sie jetzt natürlich etwas lesen. Wir haben da sodass Sie noch Informationen mitnehmen können. Und nach 5 Minuten würden wir weiter vorangehen mit der Digitalisierung. Das war das Thema, was die Frau Müller vorhin schon angekündigt hat, wo wir uns freuen, dass wir Frau Pia Meyer begrüßen dürfen. Die beiden Frauen werden dann, denke ich, mit viel Freude unterhalten, weil es ist ein Thema, das kann man in 20 Minuten nicht beenden. Also, vielen Dank bisher fürs Zuhören und bis dann.
Tschüss.
Tschüss. Einen kleinen Moment dauert es noch, aber ist das für dann auch erst.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. J dragonfly out in the sun. You know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun. You know what I mean. Sleep in peace when day is done. That's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Above me. Sands of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn. And the curtain is high. Your dad is rich, and your ma is good looking. So
hallo, wir haben die Erlampe wieder angeschaltet. Ich werde mich mal ein bisschen auf mein Mikrofon konzentrieren. Das heißt, herzlich willkommen im Studio VP. Und ich freue mich, dass es heute geklappt hat, dass wir so individuell, dass die so individuell miteinander sprechen können. Ich habe hier auch viel gelesen, viele Ärzte, das Begriff der MVZ-Leitung, verwirrt, was gilt denn, TI, EBA, sonstige Kurzform, EABA, DIGA, alle Worte, die wir also nicht so lange kennen. Frau Müller ist da kompetent miteinander diese Diskussion anzufangen. Ich übergebe jetzt, werde mich aus dem Tisch herausnehmen und hoffe, wir haben alle Spaß.
Also ich würde mal eher das so ein bisschen einschränken, meine Kernkompetenz ist, die richtigen Fragen stellen zu können. Das ist jetzt auch nicht so, also diese ganze Umfassung für die Antworten ist ja tatsächlich Frau Meier heute hier. Und auch Sie gehört wie Herr Dehne zu unserem Netzwerk an Leuten, die hier im politischen Berlin unterwegs sind, mit denen wir schon sehr lange zu tun haben. Und Frau Meier auch schon, also kann man das so sagen, ein bisschen so Leidenschaft für dieses Digitalisierungsthema, weil die muss man auch haben, weil ein nettes Hobby ist es nicht, oder?
Also, ich finde es schon, mir macht das sehr viel Spaß.
Genau, und sogar so viel Spaß, eigenes Unternehmen gegründet.
Genau.
In der Eigenschaft sind Sie jetzt auch hier. DIVE heißt nochmal was?
Genau, politische Beratung für digitale Versorgung. Also ich habe in den letzten Jahren tatsächlich die digitale Versorgung immer weiter in den Mittelpunkt dessen gerückt, was ich im Gesundheitswesen mache. Und meine Leidenschaft kommt, glaube ich, daher, weil sich in diesem Bereich einfach unheimlich viel bewegt. Und das kannte ich vorher im Gesundheitswesen so eher nicht.
Ja, das ist interessant. Jetzt, weil, das könnte aber auch für die Modelleisenbahn gelten. Ne? Warum haben Sie die im Keller? Es bewegt sich so viel.
Da konnte ich mich noch nie für begeistern.
Okay, also tatsächlich haben wir mit Frau Meier, wir hatten das auch schon angekündigt, das haben sicherlich nur noch wenige im Hinterkopf, auch einen ganzen Satz in ihrem Fall von Fachvorträgen aufgezeichnet per Video zu dem Thema Digitalisierung quasi. Wir haben das, und das lief bei uns unter dem Arbeitstitel Erklärbär-Videos. Die werden ab Januar zusammen mit weiteren Videos online verfügbar sein für alle. Aber das mal schon vorweg. Das lange Video zur elektronischen Patientenakte, das Kernthema, was wir heute auch noch berühren, wo so viele Fragen auf sind, das steht ab heute schon auf der Webseite. Sie können das über der Startseite erreichen. Besser gesagt, das muss man jetzt auch sagen, es funktioniert nicht ganz alles perfekt. Der Artikel steht schon auf der Webseite, können Sie gerne jetzt direkt parallel mal gucken. Das Videolink funktioniert aber noch nicht, den werden wir am Montag zum Laufen bringen. Es ist jetzt einfach ein bisschen dem technischen Chaos geschuldet. Da können Sie Frau Meier dann auch nochmal sozusagen nachhaltig live in Ihr Wohnzimmer holen zu diesem speziellen Thema, was bedeutet EPA jetzt konkret für die Arztpraxis. Aber mal von Anfang an, oder auch ein bisschen sortierter, weil auch hier ist ja das Motto für die, die später dazugeschaltet haben, es geht darum, mit dieser Gesprächsform Sie gezielt in die Lage zu versetzen, auskunfts- und entscheidungsfähig zu sein, zu dem, was Sie als ambulante Versorger, was von Ihnen erwartet wird, was Sie wissen müssen, und zwar vielleicht in den nächsten 6-7 Monaten, also was jetzt diese Legislaturperiode ist, oder bei der Digitalisierung, also bis zum Jahresende. Das versuchen wir jetzt so klar rauszuarbeiten, dass bei Ihnen vielleicht die ein oder andere Verwirrung gelöst wird, weil ganz ehrlich, vielleicht sehen Sie das ja anders, aber die große Überschrift über dem Digitalisierungsthema, soweit es in die Anwendung geht, ist doch Verwirrung. Und zwar überall. Selbstverwaltung, Anwender, bei BMG bin ich mir nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt. Bei den Software, also bei diesen ganzen Firmen, die sind auch nicht, aber bei mir kommt immer nur an Verwirrung.
Ja, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ich will auch nicht behaupten, dass ich das in all seinen Verästelungen jederzeit überblicke. Das macht natürlich auch das Thema sehr schwierig, weil es passiert sehr viel und die Anwender sind von vielen Seiten bedrängt mit all den vielen verschiedenen Regeln und niemand fühlt sich im Interesse der Anwender auch wirklich berufen, die einfach nur zu informieren.
Ist das nicht schockierend? Jetzt mal ganz ehrlich, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber ich denke mal, was machen denn die KV?
Also, ja, leider spielen Sie eine nicht ganz glückliche Rolle in diesem Spiel, weil Sie hier natürlich auch eine Doppelrolle haben. Auf der einen Seite kämpfen Sie im BMG gegen die Kassen für bestimmte Regeln und setzen dafür natürlich auch Leitbilder auf, wie möchten wir das gerne haben. Und dann wird das aber so natürlich auch nicht alles umgesetzt. Dann kann man aber auch nicht plötzlich in die Rolle gehen und jetzt informiere ich mit einer gewissen Begeisterung, die eigentlich ja dazugehört, wenn ich möchte, dass mein Gegenüber mir zuhört, wie informiere ich jetzt also die Anwender möglichst gut, möglichst nach vorne gewandt darüber, was sie jetzt zu tun haben, über Regeln, gegen die ich vorher gekämpft habe. Aber wir haben natürlich gleichzeitig keine unabhängige Institution hier im Spiel. Genauso sind die Softwarehersteller natürlich auch interessengetrieben. Die müssen gucken, wie sie diese ganzen neuen Regeln implementieren, wo ihre Geschäftsmodelle da jeweils noch Platz haben. Und so haben wir letztendlich keine wirklich neutrale Instanz, die mit Begeisterung Digitalisierung im Anwenderinteresse vorantreibt und erklärt.
Dann versuchen wir das jetzt zu sein.
Genau, das machen wir jetzt. Also ich
meine Begeisterung hält sich auch ein bisschen in Grenzen, aber dafür sind Sie ja da. Also, mal kurz zum Sortieren. Thema Verwirrung. Was jetzt ja gerade frisch in der Presse war, ich weiß nicht, also ob Sie das alles schon mitbekommen haben, ist läuft unter der Überschrift Verschiebung des verpflichtenden Staates der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbeschreibung auf Steinigung EAU auf 1. Oktober 2021. Das war vor eine Frist, die lag vorher am 1. Januar, also in 3 Wochen. Da hängt ganz schön viel dran. Und tatsächlich, konnte man das exemplarisch nachvollziehen. Also obwohl die Entscheidung, wie gesagt, erst vor einer Woche gefallen ist, dass diese Verschiebung wirklich kommt, haben viele KVen seit Sommer genauso informiert. Also wahlweise war es auch der 1. Juli, der 1. Oktober und da stand oft nirgendwo dahinter, ist noch mit Fragezeichen zu übersehen, sondern es wurde einfach so gesetzt. Und ich finde, das ist auch ein Stück weit fahrlässig, auch wenn ich diese Twitter-Lage, die Sie gerade beschrieben haben, gut verstehen kann. Jedenfalls, die EAU ist jetzt offiziell erst, muss von allen Arztpraxen offiziell erst am 1. Oktober verpflichtend elektronisch sozusagen an die Kasse übermittelt werden. Und wir reden, wenn wir von der EAU reden, auch das wird meines Erachtens nicht gut ausgearbeitet, nur von der Übermittlung in Richtung Krankenkasse für den Moment. Nicht der Patient kriegt weiter seinen gelben Zettel. Das ist genauso eine Anweisung, weshalb, glaube ich, auch die KVen auch noch nicht so motiviert sind, weil bei den Ärzten null Erleichterung da ist. Von der im ersten Schritt reagiert, profitieren nur die Krankenkassen. Mhm. Ne, aber ist so jedenfalls 1. Oktober. Und für die EAU, das war der Aufreger daran, weil das zu übermitteln ist jetzt, glaube ich, eine der wenigen Anwendungen, die nicht so kompliziert ist, für die EAU ist zwingend der EHBA zweite Ordnung, Klasse, wie heißt das? Generation.
Zweiter Generation
notwendig. Ich fasse das nur noch mal kurz für Sie zusammen, also weil Sie es nicht mitbekommen haben. Wir haben im Oktober, das finden Sie auch bei uns auf der Webseite, leicht zugreifbar wirklich eine Ausarbeitung dazu gemacht, weil dieses EHBA-Thema, jeder Vertrag, ein Vertragsarztsystem muss einen haben, um diese Anwendung zu machen. Das war jetzt lange Zeit, hieß es halt, er muss sie zum 1. Januar haben und das wäre jetzt wirklich echt knapp geworden. Und dieser EHBA, dieses Beantragungs, also der kostet erstens ordentlich viel Geld. Zweitens ist das Beantragungsverfahren kompliziert, also zumindest nicht ganz trivial. Drittens kostet es ordentlich Zeit. Und viertens, beim Komplex MVZ haben wir auch noch diesen Punkt, dass wir diese Besonderheit angestellte Ärzte, da kriegt das nochmal einen ganz anderen Drive, weil während der normale, der klassische Vertragsarzt im Zweifelsfall davon ausgeht, ja, muss ich halt bezahlen, ist ja für mich, stehen beim angestellten Arzt dann hier die Fragen, ja, muss das MVZ bezahlen? Die wollen ja, dass ich ein EHBA habe, ich brauche das nicht. Oder so, oder es gibt halt diese Fragen. Und wir haben diese Fragen, finden Sie, online bei uns aufgearbeitet oder fragen Sie im Büro nach, wenn Sie es nicht suchen wollen, das ist gar kein Thema. Das ist jetzt aber ein Thema, Gott sei Dank, EHBA und EAU, das erstmal geklärt ist, abgefrühstückt 1. Oktober, da ist ein bisschen Luft verschafft worden. Aber, und das ist jetzt die Frage wieder an Sie, es ist ja auch meines Erachtens auch grundfalsch, das ganze Digitalisierungsthema mit dem Thema der äußeren Fristen zu diskutieren. Also bis wann muss ich was haben? Weil es hindert sie ja niemand, auch jetzt schon den EHBA haben. Es gibt ja auch weitere Anwendungen, die jetzt schon funktionieren oder mit denen man auch Geld verdienen kann. Vielleicht können Sie da was zu sagen, also die es wiederum sinnvoll erscheinen lassen, sich unabhängig vorfristig mit dem Thema EHBA zu beschäftigen. Das sind zum Beispiel?
Januar gilt ja auch die elektronische Patientenakte. Da wäre es auch schon sinnvoll, den zu haben. Man kann schon Arztbriefe signieren. Man kann die ganze Kommunikation mit anderen Leistungserbringern entsprechend formgerecht und datenschutzgerecht mit diesem Instrument schon abwickeln. Und das ist auch besser vergütet als der Papierarztbrief. Also es werden hier schon Anreize gesetzt, sich frühzeitig damit zu beschäftigen. Gleichzeitig ist dadurch, dass das immer für alle passieren muss, geht man auch immer ein bisschen das Risiko ein, wenn ich sehr früh anfange, dass meine Technik schon wieder veraltet ist, bis sie dann bei allen anderen angekommen ist. Trotzdem, bislang funktionieren diese Konnektoren über Software-Updates. Das heißt, eigentlich ist da noch nichts veraltet, aber ich kann den gewissen Widerstand, der da drin steckt, schon verstehen. Trotzdem, dieses System stellt sich um. Je länger man im Widerstand bleibt, umso härter ist es dann irgendwann auch, sich quasi 3 Schritte auf einmal nach vorne zu bewegen.
Und es gibt ja auch Sanktionen, also bei der EAU. Sanktionen.
Genau, weil Sie ja die Fristen angesprochen hatten. Also es ist jahrelang in diesem ganzen Bereich sehr, sehr wenig passiert. Und das ist jetzt tatsächlich aus den letzten Jahren die wichtige Erkenntnis, wenn Fristen hart gesetzt werden und mit Sanktionen verknüpft werden, dann bewegt sich in diesem Bereich auch was. Es dauert dann immer noch mal so ungefähr ein halbes Jahr länger, als es im Gesetz gestanden hat. Da kann man sich fast auch schon drauf verlassen, dass alles noch mal sich ein bisschen verzögert. Aber nichtsdestotrotz, das ist nur noch ein halbes Jahr Verzögerung, während wir am Anfang ja Verzögerung von Jahren hatten, bevor überhaupt auch nur das kleinste bisschen passiert ist. Und hier treibt natürlich die Politik das Gesundheitswesen an, dass ein funktionierendes System ist. Und innerhalb dieses Systems hat natürlich kaum jemand wirklich Bedarf daran, diese Sachen massiv zu verändern. Und da kommt dieser ganze Widerstand her, da kommt diese ganze Verwirrung her. Aber wenn man mal so aus seiner eigenen Befindlichkeit einen Schritt zurückgeht und sich klar macht, durch welche Entwicklungen wir mit all den Computerprogrammen gegangen sind, wie selbstverständlich wir heutzutage Apps benutzen, wie selbstverständlich leicht heute Online-Banking funktioniert, dann mit ein bisschen Erinnerungsvermögen erinnern wir uns eben auch daran, dass das früher alles komplizierter war, dass es anstrengender war. Und wir stecken einfach gerade mitten in dieser Transformation im Gesundheitswesen und die ist mühselig, die ist anstrengend. Da habe ich auch großes Verständnis für. Aber wir müssen dadurch, wenn wir irgendwann ein modernes, anschlussfähiges Gesundheitssystem haben wollen, das wirklich für alle gut funktioniert, besser funktioniert als heute.
Aber Herr Heinrich hat heute, wir hatten ihn schon erwähnt, den Spielverfachärztetag, der zeitgleich stattfindet, auch online natürlich, das Beispiel gebracht. Er hat einen Kollegen in den USA, einen Arztkollegen, der hat aufgehört, Arzt zu sein, obwohl er eigentlich, ich zitiere, ein Jahr jünger ist als er selbst, das ist wahrscheinlich 60. Okay, Gott. Jedenfalls, weil da, das ist mit der elektronischen Patientenakte ja schon so gefüllt und das, er hat mehr Zeit mit der Akte verbracht als mit den Patienten und deshalb hat er aufgehört. Also das Schreckgespenst hat der Heinrich an die Wand gemalt, also als Vorsitzender des Fachärzte, Spielverfachärzteverbandes. Ich habe tatsächlich auch viele Fragezeichen bei diesem EPA-Thema. Also die erste, also was man glaube ich nochmal klären muss, ist ab Januar jetzt, die EPA ist verpflichtend für die Kassen.
Genau.
Was bedeutet das für die Praxen?
Für die Praxen bedeutet das tatsächlich zunächst mal gar nichts. Bis ein Patient, eine Patientin in die Praxis kommt und den Anspruch, den die Versicherten haben, geltend macht, zu sagen, ich möchte bitte meine Daten in meine elektronische Patientenakte überführt haben. Dabei geht es in erster Linie um die Daten aus der aktuellen Behandlung. Also wenn ich jetzt eine Vorsorgeuntersuchung, meinen jährlichen Check-up beim Arzt mache, ich bekomme einen Laborbericht über das, was die da alles gemessen haben, das sind dann die Daten, die aus dem aktuellen Behandlungskontext im Augenblick noch als PDF in die Akte wandern sollen. Dazu müssen die PVS-Systeme eigentlich auch ab Januar in der Lage sein, diese Daten so zu verpacken und so auf den Weg zu schicken, dass die nachher für mich als Versicherte in meiner Patientenakte landen. Also wir reden hier nicht mehr über die Akten, die vielleicht der eine oder die andere schon kennt, wo man wirklich als Arzt, Ärztin aus dem eigenen System raus musste, in eine andere Webanwendung oder irgendetwas rein musste und dort aktiv diese Daten hintransportieren musste. Der Vorteil an der elektronischen Patientenakte, wie sie jetzt verpflichtend für die Kassen eingeführt wird, ist, dass das so in die Systeme integriert ist, dass es dann auch wirklich innerhalb des PVS-Systems funktionieren wird.
In jedem.
In jedem, irgendwann und bestimmt nicht am 1. Januar. Aber es wird irgendwann soweit sein. Und seien wir mal ehrlich, also wie viele Versicherte werden wirklich sofort eine elektronische Patientenakte von ihren Kassen für sich einrichten, im Januar einen Arzttermin haben und diesen Anspruch geltend machen? Das wird ein sehr geringer Teil sein und das wird auch ein Teil sein, der wahrscheinlich ohnehin schon bei Ärzten auch in der Vergangenheit war, die eher zum Beispiel mit elektronischer Terminvereinbarung gearbeitet haben und die vielleicht auch schon eher ein Händchen dafür haben.
Aber wenn es heißt, der Patient hat einen Anspruch, kann ich dann als Praxis, weil Sie da hatten ja den Fall skizziert, der Patient kommt, ich will das jetzt und ich habe auch verstanden, er muss vorher bei der Kasse die anlegen oder sagen, ich will die haben. Das heißt, da kommt der Andresen, ich habe zwei Fälle. Der erste Fall ist, der Patient hat nur davon gehört und sagt, ich will das jetzt. Dann sagt die MFA, haben Sie denn schon eine Akte angelegt? Wenn nicht, gehen Sie erstmal zur Kasse, können wir jetzt eh nichts machen. Aber angenommen, er hat die Akte schon angelegt, kann dann die Praxis auch sagen, also wir sind jetzt im Februar oder März, nee, tut mir leid, haben wir nicht, kennen wir nicht, wollen wir nicht. Das frage ich deshalb, weil ja auch als zusätzliche Frist im Raum steht, dass die Praxen, und das ist jetzt tatsächlich eine Vorschrift, die sich an die Leistungserbringer richtet, zum 1. Juli 2021 fähig sein müssen, diese Akte befüllen zu können. Da nehme ich jetzt erstmal ein Delta von 6 Monaten wahr, wo ich auch Nein sagen könnte zum Patienten, obwohl er einen Anspruch hat.
Ja, de facto ist das so, dass man damit einfach leben muss, dass es da unterschiedliche Fristsetzungen gab, weil das auch mit technischer Umsetzbarkeit was zu tun hat. Je nachdem, wie ich als Praxis damit umgehen möchte, wäre meine favorisierte Antwort, es tut mir leid, bei uns funktioniert das zurzeit noch nicht. Wir sind aber gerne bereit, diese Daten beim nächsten Besuch, im nächsten Quartal oder im zweiten Halbjahr, wenn wir das alles soweit technisch im Griff haben, dann entsprechend nachzureichen.
Und das geht, um das nochmal klarzustellen, um die Daten aus der aktuellen Behandlung. Das heißt, wenn es gibt ja diese, und das haben Sie bestimmt schon gehört, dass es 10 Euro extra budgetär pauschal für das Erstbefüllen der Akte geben soll. Erstbefüllen heißt nicht, ich hau das ganze Leben des Patienten rein, möglichst auch noch von den 7 anderen Ärzten, die behandeln, sondern Erstbefüllen heißt, ich bin der Erste und pack mein aktuelles Labor da rein. Und dann kriege ich 10 Euro oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nein, das sind tatsächlich zwei verschiedene Dinge. Also grundsätzlich gilt der Anspruch immer dauerhaft in Bezug auf die aktuelle Behandlung. Also das, was aktuell an Arztbrief, Laborbericht oder Ähnlichem entsteht. Diese mit 10 Euro vergütete Erstbefüllung ist tatsächlich mehr. Also da geht es wirklich darum, erstmal so eine Art Stammdatenblatt des Versicherten anzulegen, die Notfalldaten mit anzulegen, erstmal so eine Grundstruktur, die diese Akte haben wird, mit Informationen, also mit grundlegenden Informationen zu befüllen. Auch da wäre es bei Patientinnen und Patienten, die wichtige Dokumente beim Arzt schon haben, die damit reinzustellen, wäre einfach mal ein guter Service. Aber genaue Regeln gibt es dafür de facto nicht.
Wir haben gerade signalisiert bekommen, es kommt eine Frage. Sie wissen ja, Sie können jederzeit an Robert, der im Hintergrund jetzt verfolgt, die Fragen stellen, bitte.
Genau, hier aus dem Hintergrund. Es kam jetzt die Frage rein, ob das sogenannte Notfalldatenmanagement entspricht, also oder ob es das ist.
Es sind zwei Dinge, aber die hängen natürlich zusammen, wenn ich, also es sind zwei unterschiedliche Ansprüche und auch zwei unterschiedliche Finanzierungen. Das Notfalldatenmanagement ist ein kleinerer Inhalt als das Erstbefüllen der Akte. Aber ich sag mal, wenn man das eh anfasst, dann macht es Sinn, das beides auch zusammen zu machen.
Aber in der Tat, ich hatte das auch gerade aufgeschrieben für das Notfallstammdatenmanagement. Das ist ja auch schon der Eintrag ab Juli dieses Jahres schon möglich für die, die ein EHBA haben. Das ist auch gebunden, beziehungsweise kann auch noch mit der SMCB im Moment gemacht werden.
Ich glaube, da ist der EHBA noch nicht wirklich
möglich. Genau. Das wird schon, also ist möglich, wird vergütet und der Vergütungssatz wurde zum 1. Oktober auch verdoppelt auf jetzt 18 Euro und ein paar zerquetschte für das Anlegen des Notfallstammdatensatzes auf der EGK. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Ne? Also 18 Euro gibt es für den Notfallstammdatensatz auf der versicherten Karte des Patienten. Das heißt, wenn er irgendwo auf der Straße einen Unfall hat und rumliegt, welche Blutgruppe der hat. Und die 10 Euro gibt es für die EPA, wo auch nochmal dieselben Daten mit rein müssen. Das ist aber erst ab Januar, während es den Notfallstand, den NSDM, jetzt schon vergütet bekommt.
Genau, ich muss gestehen, mir ist der schon so ein bisschen in den Hinterkopf weggerutscht, weil es die EGK und die Daten da drauf in Zukunft auch schon bald nicht mehr geben wird. Das gehört jetzt natürlich voll mit in den Punkt Verwirrung, um sie komplett zu machen. Genau. Also noch ist es so, dass die elektronische Gesundheitskarte, die ja irgendwann mal die Initialzündung für dieses ganze System war, mit diesen Daten bestückt wird. Das macht aber natürlich irgendwann keinen Sinn mehr, wenn ich eine umfassendere Datensammlung habe, auf die im Notfall mit geeigneten Instrumenten auch zugegriffen werden kann. Und deswegen wird dieser Notfalldatensatz irgendwann auch in der elektronischen Patientenakte integriert sein. Aber da die elektronische Patientenakte ja keine Pflicht ist, kann ich mich natürlich nicht darauf verlassen, dass jeder Mensch, der auf der Straße rumliegt, im Notfall eine solche EPA auch tatsächlich hat. Und deswegen existieren diese beiden Dinge parallel.
Und das wird auch für eine Weile so bleiben.
Das wird auch so bleiben, dass der Notfalldatensatz nochmal auf eine andere Art und Weise auch zugänglich sein muss für jeden Versicherten, weil den soll ja wirklich jeder haben, während die EPA freiwillig ist.
Also wir haben noch eine Frage, bitte.
Ja, Frage Nummer zwei wäre, wie soll dies bei Hausbesuchen oder ambulanten Anästhesien ohne direkten Zugang zum EVS funktionieren?
Ja. Gut, dass ich für die Fragen zuständig und Sie für die Antwort.
Gut, also ich hoffe, dass es irgendwann soweit sein wird, dass man tatsächlich auch mobil jederzeit auf diese Dinge wird zugreifen können. Es gibt allerdings gerade auch hier wirklich gute Nachbesserungen im Gesetz, weil man hat das auch eingesehen, dass es vielleicht mal Situationen gibt, wo das nicht der Fall ist, dass immer zuerst auch ohne Zugriff behandelt werden kann und die ganzen elektronischen Rezepte etc. dann im Nachgang erstellt werden. Also leider ist die Technik da nicht an jeder Stelle so weit, wie wir sie uns wünschen würden, aber kommt sicherlich irgendwann.
Also was ich, weil die Frage hatten wir im laufenden Betrieb jetzt ab und zu, wo ich ganz froh bin, weil das war nicht ganz leicht rauszukriegen, ist auch das Thema, die Informationslage ist nicht so toll zu den Details, wie funktioniert EPA zum Beispiel. Also das mit dem EHBA praktisch. Wir hatten die Frage, was ist denn das? Ja, es gibt ja eine ganze Reihe von Ärzten, Orthopäden ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, die haben drei Behandlungszimmer und hüpfen, dann setzt man mal Patienten schon in die eins und in die zwei und in die drei. Und dann war die Frage, muss der seinen EHBA, weil es geht ja um die Signatur für die Einträge in die Patientenakte, auch die echte und in die digitale, ne, für die Signierung von Rezepten und das E-Rezept, was ja dann auch noch kommt. Das ist ja die Verifizierung. Ich als Arzt Krause war es, habe es gesehen und bin verantwortlich. Ne, das muss gemacht werden. Jetzt war die Frage, ja, wenn ich mehrere Zimmer habe und ne, zum Beispiel auch das Transportable mit rein, schiebe ich, dann muss ich die Karte immer mitnehmen und dann pinnen. Gucken Sie sich die Stelle mit dem Video, mit dem PIN an. Das sind 5 Minuten, die sind echt wichtig. Das ist ja völlig unpraktikabel. Und das konnten wir insoweit klären, zumindest theoretisch. Praktisch hat es jetzt auch noch niemand so richtig ausgeführt. Es geht tatsächlich, es gibt diese Komfortfunktion, Stapelsignatur, das ist vorgesehen. Das gilt dann auch für die Externen, also wenn sie auf Hausbesuch sind. Das heißt, dass sie das sozusagen an den Tresen schicken, die FMFA macht, also man macht das alles fertig und sie kommen dann einmal am Tag oder alle halbe Stunde oder so und zeichnen das als Arzt ab. Wie das jetzt in Details funktioniert, kann ich auch nicht sagen. Ich bin ja hier nur der theoretische Laie, aber es hat zumindest mal jemand darüber nachgedacht und das beruhigt mich persönlich schon mal sehr gut. Die Schwester kann sozusagen mit dem SMCB, das ersetzen, hat sie vielleicht noch eine Frage signalisiert bekommen, das alles genauso wie der Arzt vorbereiten, sie kann es nur nicht verifizieren und verantworten, aber die Funktion der SMCB, den Notfallstammdatensatz zum Beispiel anlegen, das muss nicht der Arzt machen, das kann komplett die MFA machen, das E-Rezept ausfüllen, muss nicht der Arzt machen, das kann die MFA über den SMCB, also den Institutsausweis machen, der Arzt muss es irgendwann nur mit seiner Signatur, mit seinem EHBA signieren und abzeichnen. Also das ist auch nochmal für die Hinterköpfe, weil finde ich, das würden sich die KVen jetzt nichts abbrechen, das einmal klarzustellen, weil, von dem Widerspruch, den Sie gesagt hatten. Wir haben es tatsächlich dann bei einer Krankenhausgesellschaft gefunden, schön aufgeschlüsselt, bei den KVen wirklich null. So, ja. Dritte Frage.
Darf ich noch eine Ergänzung, bevor wir zur nächsten Frage kommen? Also diese Dinge stehen immer im Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Komfort. Also diese Karte und das ewige PIN eingeben oder zwei Karten gleichzeitig stecken, sorgt natürlich für eine extreme Sicherheit, die vom Datenschutz, von den Sicherheitsbehörden und so weiter gefordert wird. Und auf der anderen Seite steht natürlich das praktische Leben, wo mich die ständige PIN-Eingabe einfach total nervt. Das kennen wir alle. Insgesamt sind wir da aber auch auf einem guten Weg, dass in Zukunft diese ganzen Karten auch überflüssig werden und damit auch diese ständige Kartenstecken-PIN eingeben, sondern das wird über digitale Identitäten funktionieren.
Ja, ich höre das hier, dritte Digitalisierungsgesetz.
Ja, genau. Hier wäre es natürlich auch extrem hilfreich, wenn die Ärztinnen und Ärzte hier auch in ihren Verbänden und bei der KBV deutlich machen würden, wir wollen komfortable Lösungen und hängen nicht immer den Datenschutz ganz, ganz hoch, sondern es muss tatsächlich im Handling irgendwie sinnvoll sein und natürlich auch sicher sein, aber es muss vielleicht nicht den absolut allerhöchsten Sicherheitsstandard haben, weil das bedeutet einfach, dass ich ständig irgendwas eingeben, mich wieder verifizieren, mich wieder authentifizieren muss und das ist nicht gerade praktikabel.
Den Spagat merken wir uns mal, ich nehme gleich dazu jetzt kurz die Frage.
Genau, eine Frage aus dem Publikum, ich zitiere an der Stelle. Habe ich das richtig verstanden, dass die Befüllung der EPA ab Juli 21 verpflichtend für die Ärzte ist und dafür auch der EHWA notwendig ist?
Ja, richtig. Aber wie Frau Müller auch gesagt hat, es ist eine delegierbare Leistung und sie wird auch, was die Grundbefüllung angeht, also die etwas umfänglichere Arbeit damit, wird sie extra vergütet, einmalig für das Anlegen einer EPA bei einem Versicherten. Und auf Dauer wird es so sein, dass das einfach gar nicht mehr auffällt, weil das aus dem PVS-System die Dokumente, um die es geht, wenn ich das vorne als Patientin am Tresen angesagt habe, dass ich diese Dokumente haben möchte, dann wird da wahrscheinlich irgendwo ein Häkchen gesetzt und alles andere funktioniert von alleine.
Aber das will ich nochmal kurz nachfragen, weil das ist ja, glaube ich, eine Frist aus dem ersten Digitalisierungsgesetz und da steht ziemlich wortwörtlich zitiert drin, zum 1. Juli 2021 müssen die Praxen technisch in der Lage sein, die EPA befüllen zu können. Da steht nicht drin, dass sie es auch machen müssen. Also sie brauchen die Komponenten. Und wenn ich jetzt wirklich einfach mal für den praktischen Anwender das sozusagen, sie brauchen den EHWA, sonst sind sie nicht in der Lage. Sie brauchen das KIM-Anbieter, den Connector. Aber ich lese nicht aus dem Gesetz, wenn ich jetzt wirklich ganz gründenkackermäßig mache, dass ich es auch machen muss. Ich meine, ich kann meinem Patienten sagen, ich könnte das machen, ich will aber als Praxis nicht. Wenn Ihnen das wichtig ist, gehen Sie bitte zum Doktor nebenan.
Auf der anderen Seite sitzt ein Patient oder eine Patientin, die ebenso im Gesetz an anderer Stelle stehen hat. Ich habe einen Anspruch darauf, dass mir diese Daten in meine Akte übertragen werden. So, jetzt können wir das entweder vor Gericht ausfechten. Das wäre sicherlich spannend, wer da am Ende Recht bekommt. Ich würde auf den Patienten, die Patientin tippen, weil das einfach zu meinen Rechten als Versicherte dazugehört. Und gerade auch vor diesem ganzen Informationsmündigkeitsblickwinkel gehört das einfach dazu, dass ich meine Daten auch bekomme. De facto wird es natürlich so sein, dass die Patientenseite die Schwächere ist in diesem System. Und wenn der Arzt das nicht will, dann wird er das aussitzen können.
Also aber klar ist, also kurz nur zur Nachrüstung auf die Frage, tatsächlich dieser 1. Juli 2021 ist mit Sanktionen versehen, wenn sie nicht technisch fähig sind, die EPA zu haben. Und somit war das, was wir jetzt ganz kurz diskutiert haben, auf meine Einwand hin, mehr so akademischer Natur. Also tatsächlich ist dieser 1. Juli 2021, wenn man die erste Frist nach der EAO-Verschiebung, die jetzt wirklich relevant ist für den Anwender, wo sich kümmern müssen. Und eigentlich kann man sagen, zum 1. Juli braucht ihr den EHWA. Frage haben wir gesehen, müssen wir kurz. Oder, das schwirrt ja auch so rum, ich kann für eine Übergangszeit bis Ende des Jahres den SMCB nutzen, wenn ich kein EHWA habe.
Das hat im Augenblick noch keiner aufgeschrieben, aber vermutlich wird es so sein, dass wir auch hier eine Verschiebung der Frist erleben werden und hier keine Unmöglichkeiten von den Ärzten verlangt werden oder zumindest die zumindest wird die Sanktion nicht sofort greifen, wenn zum Beispiel, was sehr wahrscheinlich ist, nicht alle PVS-Hersteller die notwendigen technischen Voraussetzungen bis zum 1.7.
Und bei Sanktionen reden wir, glaube ich, von 1% Honorarkürzung, nicht kumuliert werden soll mit der Kürzung, wenn sie schon die 2% haben, weil sie die TI nicht haben.
Also, ja, das eine hängt ja nun mal am anderen, insofern,
ja. Wir hatten noch eine Frage.
Eine kurze Frage. Bin ich zu hören? Ja, ich bin zu hören. Wie können die Patienten auf ihre elektronische Patientenakte zugreifen?
Ja, da warte ich auch ganz gespannt drauf, wie das tatsächlich aussehen wird. Das ist ja etwas, was die Krankenkassen gerade einrichten. Meine Krankenkasse wird mir zum Anfang des Jahres einen Brief schicken müssen und mich darüber informieren, wie das nun genau geht. Bisher, keine Ahnung. Es wird wohl so sein, dass mir die Kasse eine Web-Anwendung oder eine App anbietet, und mir eben erklärt, wie ich mich da anmelde. Ich habe so eine App schon von meiner Kasse, da kriegt man also dann irgendwann nochmal einen Brief hingeschickt, damit die auch sicher sind, dass ich es wirklich bin, und dann bin ich da wirklich drin. Und darüber, über dieses Interface, das ich als Patientin nutze, kann ich auf diese Daten zugreifen, die mir Leistungserbringer irgendwo im System der TI dafür freigeschaltet haben.
Also aber nicht, das war ja mal das, also zumindest im ersten Schritt von zu Hause oder über Smartphone, das ist das, was dann ab 2022 kommen soll?
Nee, das wird schon von Anfang an so sein, dass ich eben über ein Endgerät, ein iPhone, also ein Telefon oder ein Computer, eine Anwendung habe, auf die ich, mit der ich mir diese Daten dann hole. Die Dokumente, die in der Akte liegen, liegen de facto beim Anbieter der Akte, den die Krankenkasse bezahlt. Also die liegen nicht bei der Krankenkasse. Die Krankenkasse kann auch
bei irgendwelchen ominöseren Anbietern.
Genau, bei einem so ominösen Anbieter wie zum Beispiel IBM oder Cisco, also bei Technikanbietern, die diese elektronische Patientenakte für die Kasse bauen. Das ist auch ganz bewusst ausgelagert. Also das kann die Kasse nicht hausintern machen, weil da kommt natürlich auf der Patientenseite wieder zum Tragen. Die Kasse darf auf diese Laborberichte oder Ähnliches, was in meiner Akte liegt, ja auch wiederum nicht zugreifen. Das sind meine Daten. Und deswegen ist es ein externer Anbieter mit entsprechender Sicherheitsstruktur, dass da nichts irgendwie passiert.
Kommen wir zum letzten Punkt. Also es ist unglaublich, gerade bei dem Thema, wie die Zeit vergeht. Ne? Also ich kann es nur sagen, auch wenn das jetzt blöd ist, weil wir es erst Montag freischalten können, gucken sich das Video an. Wir werden Montag das auch nochmal per E-Mail informieren. Dieses EPA-Erklärvideo lohnt sich, und viele Fragen, die heute angesprochen wurden oder nur gerissen wurden, sind da erklärt. Und das Tolle ist, obwohl es schon von Anfang September ist, also drei Monate alt, ist es, also wir waren ja bei der Aufnahme dabei, genauso aktuell wie zu dem Zeitpunkt. Einschließlich der Frage, die da auch erschöpfend erörtert ist, haben Sie vielleicht mit der Kopf, dass der Bundesdatenschützer ja immer noch ein großes Problem mit der Patientenakte hat und die Krankenkassen hier an mit was droht er eigentlich? DSGVO-Verstoßverfahren.
Genau, das wird teuer, wenn es
genau. Das wäre. Ja. Aber ich ganz kurz, die letzten zwei Minuten will ich noch für ein anderes Thema nutzen. Wir hatten es schon kurz angeklungen, das dritte Digitalisierungsversorgungsgesetz und das Thema. Damit soll ja sowieso alles anders werden. Und das, was wir gerade besprechen, ist in 2-3 Jahren vielleicht schon komplett obsolet. Und wenn ich habe das nur die Eckpunkte überflogen. Das sind 8 Seiten. Danach habe ich aufgegeben, weil ich bin mehr so der analoge Typ und habe gesagt, ich will das auch alles gar nicht. Das klingt aber für mich so, es ist virtuelle Identität. Also im Gesundheitswesen ist alles nur noch digital. Dieses ganze auch materiell oder physisch gebundene TI-Zeugs, Connector und so, braucht man alles gar nicht mehr, weil es wird sowieso alles anders. Oder wo bei mir der Haken sofort setzt, hey, wir arbeiten doch noch daran, dass die TI überhaupt funktioniert. Jetzt ist das schon wieder mit einem Enddatum zu versehen. Was ist der, nur kurz, der große Gedanke dahinter?
Der große Gedanke ist, das einfach auf moderne Füße zu stellen. Wir arbeiten gerade mit einer technischen Infrastruktur, die im Zeitraum zwischen 2006 und 2010 erfunden worden ist. Und wenn wir uns da nochmal klar machen, was die Rahmenbedingungen in diesen Jahren waren, da gab es noch kein Smartphone für alle. Da war eine Karte, auf der Informationen liegen, das Nonplusultra der Zeit. Das ist einfach völlig jenseits dessen, was für uns heute selbstverständlich ist. Heute haben wir Daten in der Cloud gesichert. Wir haben nicht mehr große Server. Wir haben keine stationären Rechner mehr, die den Takt vorgeben. Und das, was jetzt mit dem DVPMG angelegt wird, ist, dass die Telematikinfrastruktur sich kontinuierlich erneuert und in den nächsten Jahren erstmal auf den aktuellen Stand der Technik bringt. Das wird für Ärzte gar nicht so viel Veränderung mit sich bringen, weil das erstmal die Technik betrifft, die hinter dem Connector liegt. Und mit verbunden ist allerdings, dass der Connector und Kartenlesegeräte und was da alles so an analoger Infrastruktur noch dranhängt, also an analog anzufassenden Dingen, bevor es digital wird.
Haptische Dinge.
Haptische Dinge, genau. Das wird dann eben durch digitale Identitäten ersetzt. Also ich werde immer noch irgendein Gerät brauchen, aber ich werde nicht mehr unbedingt eine Karte brauchen, sondern ich werde mich etwas komfortabler in diesem ganzen System identifizieren können. Und damit einfach, so wie wir das vom Smartphone heute an vielen anderen Stellen auch gewöhnt sind, es gibt jetzt digitale Briefmarken, die ich mit dem Handy ausstellen kann. Also ne, das ist vor 10 Jahren undenkbar gewesen, sowas. Und das werden wir im Gesundheitssystem auch erleben, dass wir viel leichter Zugang bekommen und diese schwerfällige Technik smarter wird.
Aber die Kernbotschaft war jetzt hier, also zumindest in den nächsten 6, 7, 8 Monaten, was diese Infrastrukturfragen betrifft, dass es für den Leistungserbringer erstmal nicht relevant, außer für die, die da totalen Spaß dran haben, sich früh mit zu befassen. Das ist auch mehr ein Auftrag dann in Richtung nächster Gesetzgeber, kommt genau. aber das heißt, für die nächsten 2, 3, 4 Jahre ist das, was wir jetzt haben, absolut relevant.
Genau.
Und Sie müssen, wie gesagt, die nächste Frist ist für Sie relevant, der 1. Juli, also der 30. Juni 2021. Und das, was Sie mit auf den Weg geben wollen, was wir schon im Aufsatz haben, zum Thema EHBA, der also die Voraussetzung oder der ist das eine Frage, oder? Ich stelle die Frage mal kurz rein, dann verschiebe ich mein Fazit, oder?
Okay. Erste Frage wäre, wer trägt die Kosten für den EHBA? Und die zweite wäre, wäre es sinnvoll zu warten und die Sanktionen zu akzeptieren?
Aber da bin ich ja mitten in meinem Fazit. Also da mache ich einfach genau an dem Fazit weiter. Das sind super Stichworte. Bleiben wir mal bei der zweiten Frage. Es wird eine individuelle Entscheidung bleiben und alles kann richtig sein, was Sie entscheiden. Ich gehöre zu den Ersten, gehe offensiv auf meine Patienten zu, NSD, Notfallstandardensatz 18 Euro, wenn die schon eh bei mir jetzt in der Praxis sind, wieso nicht? Ich bin auch bei der EPA vorneweg, weil ich eh ein junges Klientel habe oder sowas. Das kann sinnvoll sein. Das kann, wenn Sie ein anderes Klientel haben oder Ihre Ärzte auch anders aufgestellt sind, was die Affinität für solche Dinge betrifft, sinnvoll sein. Wir lassen das mal bis abgelaufen, dann hat sie so ein bisschen was eingeschliffen und gucken mal dann. Das Einzige, was wir Ihnen auf den Weg geben wollen, ich glaube, habe ich Frau Mayer auch an meiner Seite, keine Strategie ist, nichts zu machen, also keine Entscheidung zu treffen oder beziehungsweise nichts zu machen, weil Sie keine Entscheidung treffen, wenn Sie sich das angucken und sagen, ich will das jetzt nicht. Das ist keine sehr sinnvolle Strategie zu sein, aber einen Kopf in den Sand zu stecken, scheiß Digitalisierung, das ist nicht empfehlenswert.
Genau. Zweite, informierte Entscheidung treffen, man muss dann wissen, was man tut.
Und die zweite Frage, das war jetzt nochmal mit der Finanzierung, wer den EHBA finanziert. Ich verweise für den Langtext auf tatsächlich unseren schriftlichen Aufsatz. Die Kurzfassung ist der Theorie nach der Arzt. Also es ist ja sein persönlicher und personengebundener Ausweis, den nimmt er ja auch mit, wenn er irgendwo anders hinzieht. Der Praxis nach, also die KV, die Ärztekammer Westfalen-Lippe hat es so schön formuliert, gerade bei angestellten Ärzten ist die Frage ja neu. Klären Sie das mit Ihrem Arbeitgeber? Da freuen sich alle Arbeitgeber, wenn sie sowas wissen. Es ist überhaupt nicht geklärt. Es ist unsere Vermutung, dass es darauf hinausläuft, dass angestellte Ärzte erwarten, dass es der Arbeitgeber macht. Das tauscht sich auch aus. Ja, aber das MVZ im Nachbardorf hat das auch bezahlt. Also gerade noch unter so einer Art Konkurrenzdruck. Auch hier gilt, Sie können es machen, wie Sie wollen, aber keine Entscheidung zu treffen, ist auf jeden Fall falsch. Wenn Sie eine Anregung brauchen, welche Strategien sinnvoll denkbar sind, gucken Sie in den EHBA-Aufsatz, den Sie auf der Webseite finden. Wenn Sie nicht gucken wollen, schreiben Sie ans Büro, wir schicken Ihnen das auch zu. Sehr gerne, wir sind da grundsätzlich super serviceorientiert und mit dem Schlusswort schicke ich Sie jetzt nochmal kurz in die Pause. Wir machen bis jetzt so 2, 3 Minuten Pause, dass wir kurz nach 12 mit Herrn Halbe weitermachen.
When you are weary,
comes and pay this home around like a bridge over troubled water. How will lay me down like a bridge over troubled water? How will lay me down?
Ich hab's. Nein, kam ein Signal. So. Bevor wir jetzt Herrn Halbe zuschalten, kurz noch, wir hatten ja offene Fragen aus dem Digitalisierungsthema noch und das war uns von vornherein klar. Das ist übrigens der Grund, Sie haben das vielleicht in der Tagesordnung gesehen, weshalb wir im Anschluss, also ab 12.30 Uhr, auch wenn es effektiv vielleicht eher 12.40 Uhr wird, das schon mal als Ankündigung, nochmal separate Konferenzräume. Hallo Herr Halbe, ich brauche noch eine Minute für Allgemeines. Separate Konferenzräume freischalten werden. In einem wird auch Frau Meier, ich sage Ihnen dann gleich noch, wie es technisch geht, auch da sein, weiter Fragen beantworten. Sie bekommen am Ende, das erkläre ich dann nochmal, eine E-Mail mit den Zugangslinks. Das ist ein anderer Raum als jetzt, logisch, weil wir sie ja trennen. Das werden auch Räume sein, wo Sie dann mit Kamera und Ton selber sich einschalten können. Aber das ist vorgesehen und alle, die Lust haben, wie gesagt, nach einer kleinen Gesundheitspause und Kaffeeholpause zwischen 12.30 Uhr und 12.40 Uhr noch weiter zu netzwerken. Wir werden in zwei verschiedenen Räumen für Sie da sein. Und alle Fragen aufnehmen und gucken, was es sonst noch zu besprechen wird. Nicht nur zur Digitalisierung, alles, was Sie loswerden sollen. Dafür ist das da. Planen Sie das also gerne ein. So, Herr Halbe, war gerade eben schon im Bild. Ist mein nächster Gesprächspartner, wie Sie schon gesehen haben, nicht in Berlin, sondern zugeschaltet aus, oh, wie die Wand unzweifelhaft verrät, aus Köln. Aber wir haben noch keinen Ton, Herr Halbe.
So, jetzt müssten Sie mich verstehen.
Jetzt höre ich Sie. Ich habe aber auch Ihre Bestätigung für Köln viel optisch wahrgenommen.
Wunderbar, hervorragend. Schönen guten Tag, Frau Müller.
So, unser gemeinsames Thema ist ja jetzt, nachdem wir ganz am Anfang die große Politik hatten mit Herrn Dehne, quasi das Gegenstück, die kleine Politik, das MVZ als Gesetzgebungsobjekt haben wir das getauft. Das heißt einfach, dass wir uns jetzt nochmal in den nächsten 30 Minuten mit der Frage befassen, kommt zum engeren Themenkomplex MVZ, ne, und dieses, ja, diese Trägerdebatte ist ja immer noch virulent, kommt da jetzt noch was im nächsten Halbjahr? Wird es weitere Einschränkungen geben? Müssen wir uns als diese exponierte Leistungserbringergruppe mit diesen drei Buchstaben M, V und Z noch auf was Besonderes vorbereiten und mit Besonderes meine ich, leidgeprüft, wie wir alle miteinander sind, schikanen? Herr Professor Halbe ist Medizinrechtler und deshalb besonders prädestiniert, jetzt hier mein Gesprächspartner zu sein. Und ich freue mich sehr, weil er sehr umtriebig ist. Auch ich nehme Sie auch immer, Herr Halbe, sehr politisch wahr, also politisch bewusst. Deshalb vielleicht mal ein Eingangsstatement, das Thema MVZ-Debatte, so in zwei, drei knackigen Sätzen.
Ja, umtriebig. Gut, vielen Dank. Nein, ich denke, man muss grundsätzlich nicht alles immer so hinnehmen, wie man es denn so vorfindet. Ja, und manche Diskussionen sind, da werden wir gleich noch drauf zurückkommen, sicherlich sind auch im Kern nicht so ganz nachvollziehbar. Ich glaube, dass das MVZ, das Chancen von MVZ zu sehr durch den Gesetzgeber eingefangen werden, weil man Diskussionen führt, die jetzt vielleicht mal mit der Grundstruktur des MVZ gar nicht viel zu tun haben oder eigentlich überhaupt nicht zu tun haben. Und zum anderen glaube ich eben, um auf Ihre Frage zurückzukommen, in den nächsten 6 Monaten wird man im Zweifel nichts zu erwarten haben. Wir werden dauerhaft sehr, sehr viel zu erwarten haben, davon gehe ich aus. Aber sicherlich wird da nichts mehr passieren vor der nächsten Bundestagswahl und im Zweifel auch nicht sofort danach, aber dann irgendwann, dann haben wir 2021 hinter uns und dann wird 2022 sicherlich mit den Themen weitergehen.
Weil ne, Anlass der Frage, ich glaube, das ist selbst bei den Hörern überall mitbekommen, ist ja, dass wir eigentlich, also so würde ich das gehen, das TSVG war ja ein ziemlich großes Gesetz, das hat sich auch auf den Koalitionsvertrag bezogen, was da geregelt wurde. Und bei großen Gesetzen ist es so, dass danach in der Debatte normalerweise mal erstmal Ruhe eintritt, wenigstens so für die nächsten 2, 3, 4 Jahre. Und beim MVZ-Thema, das ist ja, war das so, das ist ja Mai 2019 verabschiedet worden, also jetzt 1,5 Jahre alt, dass die Debatte eigentlich unvermindert weitergeführt wurde, also immer in Richtung Restriktionen, befeuert aus Richtung der Zahnärzteschaft vor allem, aber nicht nur, das muss man so sagen. Und es steht immer in die Frage, also das geht natürlich um das Thema medizinferne Investoren, die über Krankenhäuser oder andere Konstruktionen MVZ-Träger sind und unter den Generalverdacht gestellt werden, was per se erstmal absurd ist. Das ist ja die These des Verbandes, dass wir sagen, okay, es sollte um Versorgungsqualität gehen, wenn ich bewerte, ist ein MVZ gut für die Versorgung oder für die Patienten oder nicht. Auf der politischen Ebene, sowohl bei den Gesundheitspolitikern als auch bei vielen Standesvertretern, wird das halt sehr pauschal betrachtet. Ärzte sind gute Träger. Nichtärzte sind schon mal per se nicht gute Träger, Krankenhäuser sind irgendwo inzwischen halbwegs geduldet. Die neue Schmuddelecke machen jetzt so die medizinfernen Investoren, insbesondere die ausländischen, auf und rund um diese Debatte wird halt sehr massiv weiter fortgesetzt seit dem TSVG über weitere Restriktionen 95 geredet, also bei der Trägereigenschaft, bei der regionalen Beschränkung, bei der Zahl der Ärzte oder bei komischen Nebenregelungen. Und das ist tatsächlich trotz Corona, wo ja eigentlich jeder Leistungsanbringer gebraucht wird und gerade auch die MVZ, nicht nur im Laborbereich, der ja 80% MVZ sozusagen organisiert ist, gezeigt haben, wie sinnvoll solche großen Strukturen sein können, weil sie eben den Ärzten den Rücken frei halten konnten, weil sie in diesen Pandemiephasen, in diesen strengen organisatorisch viel besser damit umgehen konnten. Trotz dessen ist das Thema total weiter hochgekocht. Wir haben jetzt, Herr Halbe, seit, ich glaube, einem Monat vorliegen, in Auftrag der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung, 2 Gutachten, ein Rechtsgutachten und ein wirtschaftliches Gutachten. Die haben offensichtlich sehr viel Geld dafür in die Hand genommen, die sich mit der Frage befassen, das auch öffentlich wirksam tun, was muss bei MVZ nachgesteuert werden, was läuft schief. Jetzt ist die Frage vielleicht ganz kurz, Herr Halbe, und dann sind Sie dran. Warum ist das für Sie, da für alle Hörer relevant? Wir haben nicht so viel Zahnärzte unter den Mitgliedern, weil die Debatte tatsächlich so gestrickt ist, dass sie nicht mehr singulär auf die Zahnärzte gerichtet ist oder auf das Zahnarzt-MVZ. Es wird immer grundsätzlich Einschränkung für MVZ und zwar für alle MVZ geredet. Sie erinnern sich, was ich vorhin zur Bundesärztekammer und deren Vorschlag, man müsse für alle MVZ das mit der Haftberufshaftpflicht anders regeln gelöst haben. Das ist ein gutes Indiz dafür. Also Herr Halbe, zu den Gutachten. die Zahnärzte gesagt haben, Rechtsgutachten, was man machen muss, das liest sich, ich übertreibe jetzt mal, sehr martialisch. Wie sind diese Gutachten einzuordnen? Sie also gerade auch als Jurist.
Also Frau Müller, fangen wir gleich nochmal ein Stück weit zurück an, TSVG. Jetzt muss man natürlich sagen, die Forderungen der Zahnärzteschaft gingen ja viel, viel weiter. Die waren sicherlich, haben die auch nur Teilerfolge gefeiert und hatten eigentlich was ganz anderes erwartet, nämlich viel, viel restriktivere Gründungsmöglichkeiten für ZMVZs. Und das ist ja eigentlich der Hintergrund der Diskussion. Wenn wir mal jetzt einfach mal überlegen, wie lange gibt es MVZ? Dieses Thema ist ursprünglich im zahnärztlichen Bereich überhaupt nicht relevant gewesen, weil es gab eben, ich glaube, um die 30 zahnärztliche MVZs in ganz Deutschland, weil eben die Zahnärzte alle der Meinung waren, das Thema fachübergreifend ist nur erfüllt, wenn ein Kieferorthopäde dabei ist oder eine Kieferorthopädin. Als dann dieses Kriterium fachgleich gefallen ist und fachgleiche MVZ zulässig waren, da ging das ja los. Und komischerweise sind diese Diskussion, die jetzt geführt wird, die ist ja für rein vertragsärztliche MVZ so nie geführt worden. So, man hat das also entsprechend weiter geführt und deswegen war klar, dass da auch noch was kommen wird. Und jetzt haben wir diese beiden MVZ und diese beiden Gutachten zu ZMVZs und die Ergebnisse sind eigentlich relativ klar. Ja? Die Ergebnisse sind insoweit klar, als dass natürlich sogar in dem Rechtsgutachten, ja, sogar in dem Rechtsgutachten steht unter Zusammenfassung in Leitsätzen, steht dann aus der Beteiligung von Finanzinvestoren an der vertragszahnärztlichen Versorgung, dass sich Gefahren für das Patientenwohl und für die Versorgungsqualität ableiten.
Und ja, sind Sie, ja. Mal, Sie müssen ein ganz bisschen langsamer sprechen, dann kommt Ihr Ton klarer rüber, bitte.
Gut, also wie gesagt, hier wird festgestellt, dass sich eben eine gewisse Gefahrenlage des Patientenwohl ergibt. Und das ist jetzt schon mal, finde ich, interessant, auch für ein rechtliches Gutachten, ja, weil das Thema ist zur Einführung eines MVZ-Registers sowie zur Eignung insbesondere von Investoren betriebenen zahnärztlichen medizinischen Versorgungszentren. Ich wundere mich da immer so ein bisschen, weil die Investoren ja letztendlich nicht die zahnärztliche Tätigkeit dort ausüben, sondern das sind ja Zahnärztinnen und Zahnärzte. Ja, und ähnlich ist es dann eben mit dem anderen, mit dem nicht-juristischen Gutachten. Und da haben wir natürlich ähnliche Ergebnisse. Ja, und natürlich wird auch da eine Gefährdung gesehen, wobei die Gefährdung eben, die ist mir noch nicht so ganz klar. Aber man muss ja mal überlegen, was hat das bewirkt? Bewirkt hat die Diskussion der Zahnärzte ein Überschwappen in den vertragsärztlichen Bereich. Und Sie hatten eben schon Bundesärztekammer erwähnt. Da haben wir auch zwischenzeitlich eine Stellungnahme vom Februar diesen Jahres zur Frage, wie sieht das eigentlich aus mit Investoren betriebenen MVZ. Also man sieht einen wachsenden Klärungs- und Strukturierungsbedarf. Ja, man möchte Konzernbildungen im ambulanten Sektor entgegenwirken. Ja, und möchte eine grundlegend bessere Transparenzsituation im SGB-5-Bereich im Hinblick auf investorengetriebene MVZ haben. Da stelle ich mir doch die Frage, um ganz ehrlich zu sein, wie kommt das eigentlich? Weil, wenn Sie sich den größten Bereich angucken, unserer Versorgung, den stationären, da haben wir im Gesetz verankert einen Grundsatz der Trägervielfalt. Im Rahmen dieses Grundsatzes der Trägervielfalt hatten wir vor Jahrzehnten ungefähr so ca. 4,5% waren private Träger. Das waren also nicht private Kliniken, sondern private Träger von ganz normalen öffentlichen Krankenhäusern, also Krankenhäuser, die einen Versorgungsauftrag haben, die entsprechend im Bettenplan des jeweiligen Landes sind oder aber einen Versorgungsvertrag haben und insoweit ganz normal gesetzlich versicherte Patientinnen und Patienten betreut werden. Das hat sich ja, wie wir wissen, ziemlich verändert. Wir haben diverse private Ketten, will ich mal sagen, und diese privaten Ketten haben zwischenzeitlich einen Anteil von 36%. Ungefähr. Tendenz steigend. Man muss ja jetzt auch noch mal sehen, wir haben im Krankenhausbereich eine sogenannte duale Krankenhausfinanzierung. Das heißt, die Länder sind dafür zuständig, dass die Investitionskosten bezahlt werden. Da gibt es Diskussionen eben nicht über die Frage, dass die Länder den Verpflichtungen nicht hinreichend nachkommen, sondern es geht eigentlich nur um die Frage, in welchem Umfang kommen sie dem nicht nach. So, da sind durchaus private Träger gar nicht so unbeliebt, weil die durchaus eben auch privat investieren. Zweite Ebene ist eben, dass die laufenden Kosten über die DRGs bezahlt werden, also über das, was die Krankenkassen am Ende des Tages bezahlen. So, also ich finde insoweit vom Grundsatz die Diskussion überraschend, weil die Leistungsgruppe in der Versorgung da letztendlich dieses Thema auf den Tisch gebracht hat. So, und mit der Öffnung dieses Themas, ja, wird dann plötzlich eben eine gewisse vom Gesetzgeber ja zugelassene Situation wird eben ganz stark in Frage gestellt. Und rein juristisch muss ich sagen, ich hätte gewünscht, dass zwischenzeitlich ein Gutachten, was vom BMG in Auftrag gegeben worden ist, mit Herrn Ladurna und weiteren Kollegen, Kolleginnen, dass das schon veröffentlicht worden wäre, ist es leider nicht. Wir warten ja schon lange drauf, aber das ist ja ein Gutachten, das habe ich eigentlich gedacht, wäre mal sinnvoll, nicht grundsätzlich diese politische Frage wieder aufzumachen.
Aber wo ist der Unterschied in der Bewertung? Wenn ich das jetzt nochmal einsortiere, die Zahnärzte haben also zwei Gutachten gemacht, die man, da sind wir uns, glaube ich, einig, mit dem Wort Alarmismus unterschreiben kann, ja. Überschreiben kann. Und Sie setzen jetzt Ihre Hoffnung auf ein anderes Gutachten. Also ist das nicht so klassisch Gutachten, dass also beide sind gleich so viel wert wie ein Stück Altpapier? Oder warum machen Sie da einen Unterschied?
Dieses Gutachten, was von Ladurna und Kollegen erstellt werden sollte, da ging es mir meines Erachtens auch vielmehr um klassisch, juristisch praktikable Lösungen für die Themen, die nach wie vor nicht vernünftig gelöst sind. Wir haben ja, das wissen Sie selber auch, in der praktischen Umsetzung häufig sehr, sehr viele, Probleme, einfach weil es zu kompliziert gemacht wird. Der Gesetzgeber der hat ja MVZ-Regelungen immer wieder nachgebessert, aber bei vielen Themen steckt der Teufel im Detail. Und die Frage, wie setze ich das um? Also beispielsweise das Thema eben, wenn ich denn ein MVZ habe, die Gründer haben zugunsten einer Anstellung in ihrem MVZ verzichtet, haben sukzessive ihre Arbeitszeit reduziert. Andere Ärztinnen sind nachgekommen auf die angestellten anteiligen Stellen. Und jetzt will man diesen Kollegen und Kolleginnen Gesellschaftsanteile übertragen. So, dann ist das nach wie vor, das soll zwar angeblich vom Gesetzgeber so angelegt sein, dass es so geht, es wird aber in der Praxis bei den meisten Zulassungsausschüssen so nicht gelebt. Also wir haben häufig die Situation... Also,
war ganz kurz, Sie nehmen jetzt Bezug auf diese TSVG-Klarstellung, dass Gründerärzte, das ist ja schon seit dem VSDG so, dass Gründerärzte auch im Status des Angestellten, wenn sie ihren eigenen Sitz einbringen, weiter Gesellschafter bleiben können. Und dieses Sonderrecht wurde mit dem TSVG vor anderthalb Jahren auch auf die nächste Generation der angestellten Ärzte, die also sozusagen die Anstellungsgenehmigung dieser Gründerärzte aufnehmen, erstreckt, was ja wichtig ist für diese innervertragsärztlichen Weitergaben. Darauf beziehen Sie sich jetzt. Und obwohl das auch so eigentlich mit dem TSVG gelöst sein sollte. Jetzt kommen Sie wieder mit der Spruchpraxis der KV und ich wollte das nur einmal einschieben zur Klarstellung.
Entschuldigung, ich war da ein bisschen vielleicht kurz gesprungen. Das ist sehr gut, dass Sie das so nochmal ein bisschen darstellen. Genau das Thema meine ich logischerweise und wir haben in den meisten KV-Bezirken die Auffassung der KV-Justiziarinnen und Justiziare und dann eben auch entsprechend der Zulassungsausschüsse. Nein, das geht nicht so, dass eben bei diesem konkreten Fall hineingewachsener angestellter Anteil übernimmt, das geht nicht. Also müssen wir den komplizierten Weg gehen. Wir müssen erst wieder eine Artstelle, Teilartstelle rückumwandeln in eine Teilzulassung, damit man dann erst mit der Zulassung wieder eine bestimmte Zeit tätig ist. Das ist ja auch von KV zu KV unterschiedlich, also von einem Quartal bis zu vier Quartalen. Dann kann man wieder verzichten zugunsten der Anstellung, dann kann man die Gesellschaftsanteile übernehmen. Das sind so so Themen eben, und da gibt es noch diverse andere, die in der Praxis einfach schlichtweg, ich sag mal, einfach nerven, das muss man einfach sagen, weil man kann es zwar regeln, aber es ist alles sehr umständlich. So, und dieses Gutachten, das bezieht sich von Ladurna eigentlich viel weniger auf dieses Thema, weil bei den Zahnärzten, da reden wir letztendlich über politische Entscheidungen. Die Frage ist, was wird am Ende des Tages dabei rauskommen, was werden die Politiker entscheiden? Und deswegen, glaube ich, sind also für die NVZs und deren Betrieb sind ja diese beiden Gutachten der Zahnärzte völlig irrelevant. Das sind im Prinzip zwei Gutachten, die eigentlich nur belegen sollen, das, was seitens der KZBV eben entsprechend vertreten wird, nämlich, dass man sagt, okay, Investoren sind halt eben nicht gut für die Qualität der Versorgung. Und da bin ich genau bei Ihnen, Frau Müller. Wenn das so ist, dann muss man das einfach mal nachweisen und dann ist fertig. So, die Qualität ist doch sowieso der Maßstab, der für alle wichtig ist. Und unabhängig von der Frage, wie ist das organisiert? Ja, ich kann ja auch nicht, Sie haben das ja eben so schön dargestellt, die einen, das sind die guten NVZs, die anderen, das sind die weniger guten und dann gibt es noch die ganz schlechten. So, das ist ja meines Erachtens nach einfach hochschwierig, das so von außen zu beurteilen. Es kann doch eigentlich nur um die Frage der Versorgung gehen. Nämlich, wird die Versorgung dort gut? Letztendlich erfolgt die gut oder erfolgt die nicht gut? So, und da ist es völlig wurscht, was ich für einen Status habe, ob ich ein NVZ bin, Vertragsarzt oder Vertragszahnarzt. So, und das ist meines Erachtens das Thema, wo man drauf abstellen muss. Und es kann doch nicht per se gesagt werden, weil da müssten wir ja unser ganzes System fragen.
Aber Herr Professor Halbe, ich will das mal ganz kurz nochmal sortieren, weil Sie haben jetzt immer von dem Gutachten von Herrn Ladurna gesprochen. Das ist ja, und das macht ja dann wohl den Unterschied aus, im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums erstellt worden. Also das heißt, man könnte sagen, ein Auftragswerk von Spahn. Das heißt, in Abgrenzung zu den Zahnärzten, wo wir sagen, das ist ein politisches Gutachten. Mit anderen Worten, man gibt dem Gutachter die Meinung, die man hinten raus haben will, schon mit und dann schreibt er das entsprechend. Ist jetzt die These, da es noch nicht veröffentlicht wurde, die unbewiesene These, dass das Gutachten, das im Auftrag des BMG erstellt wurde, in dieser nicht Position bezieht, in dieser hochvirulenten Investorendebatte, wenn ich das mal so nennen darf, sondern sich auf konkrete, teilweise sehr komplexe juristische Fragen beschränkt, wie man die NVZ-Gesetzgebung weiterentwickeln müsste und was überhaupt geht. Das ist, so habe ich das bei Ihnen rausgehört, der wesentliche Unterschied. Jetzt schließt sich aber da meine Frage an. Sie haben ja am Anfang die Vermutung in den Raum gestellt oder Ihre Glaskugel poliert und gesagt, in den nächsten 6 Monaten, also solange diese Legislaturperiode noch geht, wird es keine neue Gesetzgebung geben. Das heißt nicht restriktiv. Das heißt doch aber auch, wenn das Gutachten des BMG, angenommen, ganz tolle Betriebserleichterung vorsieht, wenn es so neutral ist, wie wir hoffen, und sagt, hier müsste man nachregeln, damit das mit der Gesellschafterrechtsübergabe bei Vertragsärzten zum Beispiel besser wird, was ein wichtiger Punkt ist, dass auch das nicht umgesetzt wird in dieser Legislaturperiode. Oder würden Sie auch da eine Unterscheidung machen? Polieren Sie mal Ihre Glaskugel für uns.
Ja, ich will mal so sagen, was wir ja gerade zwischenzeitlich kennen, in diesen, nicht nur in Pandemiezeiten, sondern auch vorher, wir haben ja immer diese Omnibusgesetze, ja, da gibt es bestimmte Dinge, die man regeln will, die hängt man dann einfach ein anderes Gesetz mit dran. Ich will nicht ausschließen, dass das wären ja eigentlich nur Nachjustierungen. Da geht es ja eigentlich nur um die operative Umsetzung. Ich sage, das kann durchaus sein, dass man sagt, in eins der folgenden Gesetze packt man das noch hinten ran. Aber dass man grundsätzlich das Thema, man müsste das ja komplett neu aufbohren, wenn man denn jetzt sagt, okay, das, was sich aus diesem Gutachten KZBV ergibt, ist übertragbar auf eben ganz normale Vertragsarzt-MVZs und das, was die Bundesärztekammer da eben feststellt, das ist auch ganz wichtig, das muss jetzt da rein, dann muss ich sagen, das wird mit Sicherheit jetzt nicht mehr kommen, weil das eine Grundsatzdebatte ist. Weil meines Erachtens nach ist es ja so, wenn ich das lese, in dem einen Gutachten, ja, die Behandlung am Maßstab der Rendite ruft einen Zielkonflikt zwischen einer Behandlung der Versicherten nach der zahnärztlichen Kunst einerseits sowie der wirtschaftlich vorteilhaftesten Behandlung andererseits hervor. Weil dann muss ich, wenn man doch mal ganz ehrlich ist, ich kann doch nicht sagen, das, was im einen Bereich, sage ich mal, zulässig ist, ist im anderen Bereich verwerflich. Also ich kann doch nicht differenzieren zwischen der zahnärztlichen die zahnärztlichen MVZs, wo es einen Investor gibt, den humanmedizinischen MVZ, wo es einen Investor gibt und den stationären Bereich, wo es einen Investor gibt. Und ich finde es auch unheimlich schwierig, jetzt zwischen dem guten und dem schlechten Investor zu entscheiden. Also ich sag mal, dann muss meines Erachtens nach das Gesamtsystem auf den Prüfstand mit allen verfassungsrechtlichen Fragestellungen, die sich da ergeben, weil die einfache Frage ist, was mache ich denn mit Investoren im VZ, die schon da sind?
Und dann gehen wir davon aus, diese umfassende Fragestellung ist tatsächlich in der verbliebenen Legislatur gar nicht zu schaffen, was dann automatisch aber auch zu der Frage überleitet, unabhängig, ob wir dann, weiß ich nicht, ganz komische Farbkoalitionen kriegen oder schwarz-grün, wie es im Moment wäre, wie wahrscheinlich ist das, dass es in, dann wäre es ja wahrscheinlich 2022 oder Anfang 2023 nochmal ein richtig großes MVZ-Gesetz, ich nenne das jetzt mal so, kriegen, wo richtig viel nachgesteuert wird in der einen oder anderen Richtung. Also das berührt auch ein bisschen die Frage, wie, was glauben Sie, und das ist wirklich eine persönliche Meinungsfrage, wie das Bundesgesundheitsministerium sich selber positioniert. Sind die nach wie vor, wie 2004, überzeugt von ihrer Idee? Oder ist da auch ein Rückrudern zu erkennen, dass die sagen, ja, wir müssen nachjustieren, das haben wir nicht gewollt?
Also ich glaube, Frau Müller, dass vom Grundsatz diese MVZ-Strukturen ganz klar beibehalten werden. Das ist klar. So, wir müssen aber, wir können ja nicht nur jetzt da so abstrakt rangehen, ne? Will ich so eine oder so eine Struktur haben, sondern ich muss ja auch mal überlegen, wie entwickelt sich denn insgesamt der Markt? 20, 30 Jahre haben wir, da gab es diese Möglichkeiten noch nicht, da war für jeden Arzt, Zahnarzt, Zahnärztin oder Ärztin klar, nachdem, wenn ich alles durch habe, habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich bin irgendwo in der stationären Versorgung, ich gehe zum MDK oder zu irgendwelchen Beratungsunternehmen, was ja in der letzten Zeit modern geworden ist, oder aber ich lasse mich nieder. So, und jetzt haben wir aber heute eine ganz andere Generation von Menschen, die eben, ich sag nur Work-Life-Balance, ja, die ganz andere Schwerpunkte setzen und die vielleicht auch nicht mehr 60 Stunden die Woche arbeiten wollen. Und es kommt noch hinzu, das ist der eine Punkt, der andere Punkt, diese Menschen wollen heutzutage vermehrt in Gruppen arbeiten, also mehrere zusammen. Und Punkt 3 ist, es gibt nach wie vor reichlich, die, sage ich mal, oder es gibt viele nach wie vor auch, die durchaus unternehmerisches Risiko eingehen, viele aber nicht. So, und das hängt natürlich vielleicht auch so ein bisschen damit zusammen, dass die Frauen einfach schlichtweg bei uns ja die besseren Abiturnoten einfahren und wir deswegen auch einen hohen Anteil haben in der, sowohl in der Humanmedizin als noch mehr in der Zahnmedizin an Frauen, die die Examen machen, die Abschlüsse machen. So, und da ist es so, dass viele eben auch hinterher in diesen Zielkonflikt kommen, irgendwo Beruf und Familie übereinzubekommen. So, und wenn ich das so sehe, dann komme ich natürlich dazu, dass ich immer mehr ausbilde, die aber immer mehr Teilzeit arbeiten. Ja, und wo, sage ich mal, sind denn solche Möglichkeiten, dass ich das alles unter einen Hut kriege? Ja, das ist so eigentlich optimal in einer solchen MVZ-Struktur möglich, weil eben dort die Damen und Herren dann eben entsprechend angestellt arbeiten können und zwar auch entsprechend der individuellen Bedürfnisse.
Aber die Argumente sind soweit ja bekannt. Wenn mal angenommen, also ich weiß nicht, ob ich Sie zwingen kann, wenn Sie gezwungen wären zu entscheiden, für den, mal angenommen, wir kriegen eine schwarz-grüne Regierung, mit wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit, so auf einer Balke 50-50 bis 30-70 meinetwegen, bekommen wir ein großes MVZ-Gesetz bei einer schwarz-grünen Regierung? Also in 2-3 Jahren.
Was verstehen wir darunter? Ich denke, es gibt erheblichen, sag ich mal, Nachjustierungsbedarf, weil ja nach wie vor viele, sag ich mal, KV und Zulassungsausschüsse Dinge auch unterschiedlich regeln. Wir haben da auch nicht wirklich immer eine Planungssicherheit. So, deswegen eine MVZ-Reform werden wir, glaube ich, so oder so bekommen, egal welche Regierung wir haben werden. Ich glaube allerdings, zeitlich wird das eben erst 2022 der Fall sein. Dieses Thema dann die Frage ist ja, wie weit geht die Reform? Geht die Reform so weit, dass wir sagen, wir kriegen endlich mal einen gesetzlichen Rahmen, der A, praktikabel ist und der B, es nicht zu kompliziert macht und C, der dann auch die Führung der NVZs etwas einfacher macht an vielen Stellen und wir mehr Flexibilität haben. Das wird es geben. Die Frage ist, geht das aber auch so weit, dass ich nochmal völlig zur Disposition stelle, wer darf überhaupt eine NVZ gründen? Wenn das natürlich kommt, dann muss man sagen, wird es sicherlich ein, das wird es, glaube ich, nicht in 2022 gehen, weil ich glaube, auch der politische Konsens ist dafür gar nicht so da. Wir erinnern uns, die Diskussion über die Frage ist ja, wer darf überhaupt gründen und wie machen wir das mit den Investoren, die letztendlich Krankenhäuser kaufen. Da wollten wir jetzt eben erwähnt, die regionale Beschränkung haben, da wollten die Beschränkungen nach dem Versorgungsauftrag haben, etc. Also das ist alles diskutiert worden und da hatte Herr Spahn, ja, wenn ich das richtig sehe, eine klare Meinung. Das ist also ja nicht die Diskussion damals um 2005 rum, sondern wir haben die Diskussion vor zwei Jahren gehabt. Haben sie natürlich immer noch, sie wird natürlich noch mal angefeuert. Ich persönlich bin aber der Meinung, allein auch aus verfassungsrechtlichen Gründen.
Ich muss jetzt mal kurz an die Regie fragen, war das eine Frage oder ein Zeithinweis? Wir haben einen Zeithinweis bekommen, Herr Professor Halbe. Ja. Deshalb fasse ich das als Schlusswort zusammen. Also es geht ja, wie gesagt, um die Hörer strategisch auf dem neuesten Stand sind, wenn sie ihre Jahresplanung machen. Wir, und damit schließe ich jetzt mal den BMVZ und Frau Halbe, Entschuldigung, und Herrn Halbe kurz zusammen, gehen davon aus, dass es bis zum Sommer kein größeres MVZ-Gesetz gibt, was vor allem in Richtung Restriktionen geht. Die Zahnärzte kämpfen mit aller Wahrscheinlichkeit für den Moment da auch allein auf weiter Flur. Das hat auch Zeitgründe, das hat auch mit Corona zu tun. Solche Gesetzgebungsverfahren brauchen ja ein bisschen Zeit. Es wird nachjustiert werden, sicherlich in 2022, 2023 mit Richtung offen. Und für alle, die da wirklich aus verschiedensten Gründen ein Auge drauf haben müssen, was passiert oder so, die sollten sich das Thema nochmal BMG-Gutachten verknüpft mit der Person von Professor Ladurna im Hinterkopf haben, wenn es Pressemeldungen gibt und die wird es geben und wenn nicht, werden wir als BMVZ sie erzeugen, weil das natürlich elementar interessant ist und wir werden das auch aufbereiten. Die sollten sich das merken. Es ist im Moment völlig offen, wann es kommt. Es war angekündigt für den Sommer, dann spielt jetzt Corona auch noch ein Thema. Gucken wir mal, aber akut, das ist jetzt der Schlusssatz, ist nicht damit zu rechnen, dass es noch beim Thema MVZ als Gesetzgebungsobjekt was Größeres, Dramatisches gibt, worauf Sie sich im nächsten Halbjahr einstellen müssen. Sofern als Schlusssatz, ich würde dann noch zwei, drei technische Sachen jetzt kurz zum Netzwerken, wer das schon angekündigt, sagen und bitte dafür auch von nie mehr wieder an meine Seite. Und Herr Halbe, ganz herzlichen Dank nach Köln, dass das auch so gut funktioniert hat. Für die schöne Illustration im Hintergrund, bei uns ist es ja mehr so schlicht weiß. Und wir hören uns zum Thema Gutachten, sobald ich einen Ping habe.
Genau, das ist mit Sicherheit hochspannend. Vielen Dank und schönen Tag, schönes Wochenende. Tschüss, alles Gute nach.
Danke.
Eine gute Zeit.
So. Und